Ihr hört Coloradio Extra heute mit einem Sonderprogramm vom Sommercamp der urbanen Gärten in der Alten Gärtnerei in Dresden. Und jetzt als nächstes hört ihr eine Übertragung der großen Podiumsdiskussion aus einem der alten Gewächshäuser, mit dabei Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen. Und Marie-Lisa führt durch das Programm. Viel Spaß in den nächsten 95-100 Minuten.
Ja, herzlich willkommen zur Fishbowl-Diskussion, sozusagen zum inhaltlichen Auftakt des Summercamps hier in der Alten Gärtnerei. Wir haben uns einen Titel überlegt, uns unsere Köpfe zusammengesteckt. Auch Vertreter vom Ernährungsrat Dresden waren da beteiligt. Das Dresdner Gartennetzwerk, was es auch immer noch gibt und was sozusagen als Netzwerk fungiert für alle Gemeinschaftsgartenprojekte über 20, ich glaube 25 bis 30 circa, die hier in Dresden aktiv sind. Genau, die lokale Agenda ist da im Moment der Trägerverein und da haben wir auch eine Vertreterin, aber das wird sie sich dann gleich selber nochmal vorstellen. Der Titel der Fishbowl-Diskussion haben die einen oder anderen schon gesehen, von Gemeinschaftsgärten zur Vision der S-Bahn-Stadt. Wir haben 4 feste Diskutanten eingeladen und wie das bei dem Fishbowl ist, 2 freie Plätze. Also ihr seid herzlich eingeladen, euch wirklich auch aktiv im Podium an den Punkten zu beteiligen. Marie-Lisa Herchet hat sich wunderbarerweise bereit erklärt, hier wieder zu moderieren. Deswegen übergebe ich an Sie und freue mich auf eine tolle Diskussion.
Hallo und noch guten Morgen, kann man noch sagen, glaube ich. Voll schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und was gibt's zu sagen? Wir haben hier ein paar Stolperfallen aufgebaut mit Kabeln. Wir sind hier total oldschool unterwegs. Also wenn ihr nach vorne kommt, schaut, dass ihr nicht über was fällt. Über was fällt auch so zwischen den Paletten. Passt auf euch auf. Trotzdem allerherzlichste Einladung. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche von euch schwierig ist zu sagen, ich habe jetzt, genau jetzt Bock, meine Meinung in diese Runde zu tragen. Aber ich kann euch versichern, ich habe mit allen Leuten gesprochen, die sind total freundlich und die haben Bock. bisher haben sie mich noch nicht gebissen. Genau. Und das nur schon mal so als erste Einladung, die ich heute wahrscheinlich noch öfter aussprechen darf.
Mir ist siebenteils noch was eingefallen, wo ich den Ben sehe. Der ja. Ben ist da.
Das ist der Ben. Hallo Ben.
Der Ben hat so ein Gerät in der Hand, das dient dazu, in den ersten 10 Minuten ein paar Impressionen einzufangen. Ben macht einen Film über das Gartennetzwerk im Rahmen der Seeds of Change. Das ist eine andere Nachhaltigkeitsinitiative hier aus Dresden. Und die Idee ist, dass die in den ersten 10 Minuten ein paar einfach Bilder und Impressionen eingefangen werden, die in den Film dann eingebaut werden. Das heißt, in den ersten 10 Minuten Filmaufnahme und danach ist das hier wieder sozusagen ein sicherer Raum für offene Gespräche ohne Filmmitschnitt. Nur zur Information.
Okay, danke für die siedend heißen Informationen. Ihr habt jetzt die Chance, euch vor Ben zu verstecken. Hinter den Paletten oder so. Genau. Kurz zum Ablauf. Wir werden einsteigen damit, dass wir uns und das Thema vorstellen. So ein bisschen soll der Bogen laufen von, wo wollen wir eigentlich hin? Was wäre denn so eine richtig attraktive, sexy, essbare Stadt? Was soll da alles essbar sein und was nicht? Wer soll da alles rankommen und wie? Wie sollen wir das finanzieren oder verteilen? Zu dann wirklich diesen konkreten Fragen, wie kommt man denn da hin? Oder sind wir schon da? Oder sind einzelne Orte schon da? Können wir irgendwie von essbaren Dörfern was lernen? Also man kann super viele Bögen spannen. Irgendeinen werden wir fahren. Der Fahrplan ist so, wie wir tatsächlich fahren, kann ich nicht versprechen. Auch wegen euch, weil ihr hier reinkommt und neue Ideen reinbringt, an die ich nicht gedacht habe. Und genau. Ansonsten wollte ich als allererstes noch nicht unsere eingeladenen Gäste begrüßen, weil von denen hören wir gleich noch viel mehr, sondern euch auf dieser fiktiven Grenze, die wir dann hoffentlich eben so ein bisschen aufweichen können. Ich würde euch um ein Handzeichen bitten, wer von euch nicht gärtnert? Okay, ich würde euch um ein Handzeichen bitten, wer von euch sich vor allem pflanzlich ernährt. Wer von euch hat noch nie Sauerkraut selbst gemacht? Wer von euch hat schon mal Sauerkraut gemacht? Oder sogar Kimchi? Da ist die Kimchi-Kurve, okay. ist jemand von euch Linkshänderin? Die sitzen tatsächlich auch fast alle. Okay, ihr seid die Exklave. Cool. Hat jemand von euch ein Haustier? Okay. Wer von euch hat mehr als zwei Gärten? Okay, das sind die Ultras. Okay, die sind auch verteilt. hat jemand von euch mehr als 1000 Quadratmeter privat zum Gärtnern? Oh ja, cool. Das sind die Großgrundpächterinnen und Besitzerinnen. Voll cool. Wer von euch könnte sich überhaupt nicht vorstellen, heute hier vor auf so einem Platz zu sitzen? Okay, das sind... Okay. Ich lade euch ein, das zu hinterfragen. Ihr könnt uns beobachten, wie sich das hier vorne so gestaltet und was passiert. Und wenn ihr euch umentscheidet, wäre das total cool. Und wenn nicht, ist das auch überhaupt kein Problem. Genau. Damit möchte ich auch mich schon mal umdrehen. Wir haben wunderbare Leute eingeladen. Und wir haben denen im Vorfeld zwei Fragen geschickt. Und zwar ist es einmal so, wer seid ihr und was verbindet euch eigentlich mit dem Thema? Und dann kommen wir zur zweiten Frage, die will ich noch nicht verraten. Aber ich möchte voll gern anfangen mit rauszufinden, ob Tonis Mikrofon funktioniert. Toni, wer bist du und was verbindet dich so mit dem Thema?
Ja, funktioniert es? Ja. Genau, ich bin Toni Kage. Ich arbeite bei der Senatsverwaltung mit dem langen Namen Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt in Berlin. Das ist quasi das Ministerium des Landes Berlins für Umwelt und ich bin dort der Ansprechpartner für Gemeinschaftsgärten und das verbindet mich natürlich schon mal mit dem Thema Gemeinschaftsgärten und auch mit dem Thema essbare Stadt und vielleicht einfach zum Hintergrund, also ich bin eigentlich Stadt- und Regionalplaner von der Ausbildung her und bin so über quasi Prozesse der Stadterneuerung zu dem Thema Gemeinschaftsgärten gekommen und habe mich für Gemeinschaftsgärten interessiert. Vielleicht auch, weil meine Eltern beide Gartenbau studiert haben. Vielleicht ist das auch so ein Hintergrund, der einen dann doch irgendwie immer zum Gärtnern führt. Und habe dann an der Uni zum Thema Gemeinschaftsgärten gearbeitet und habe auch einen Gemeinschaftsgarten mitbegründet, Himmelbeet. Da war ich in den ersten Jahren dabei. Und dann irgendwann habe ich die Seiten gewechselt, wie ich immer so gerne sage, und weil die Senatsverwaltung einen Ansprechpartner für Gemeinschaftsgärten gesucht hat, vor genau 5 Jahren. Und seitdem arbeite ich dort zu dem Thema. Und wir sollten ja eigentlich 3 Punkte mitbringen, die uns mit dem Thema verbinden. Das waren jetzt, glaube ich, erst 2.
Wir sind da sehr großzügig. Okay. Wir können nicht richtig zählen.
Aber ich habe noch was Privates mitgebracht. Ich habe auch einen kleinen Kleingarten. Und ich glaube, also ich habe immer den Eindruck, ich bin einer der gar nicht so sehr auf Gemüse steht beim Gärtnern. Mein Herz geht richtig auf bei Obst, bei Beeren. Ich habe meinen Kleingarten so in so einen Obstwaldgarten umgebaut, der so langsam jetzt eine Größe erreicht, dass man da auch eine geschlossene Baumkrone hat an einigen Stellen und ich freue mich einfach immer wahnsinnig, wenn ich irgendwas vom Baum direkt in den Mund stecken kann. Genau.
Vielen Dank. Claudia, magst du weitermachen?
Ja, hallo, ich bin Claudia Petersen, bin die Projektkoordinatorin für die essbare Stadt Dresden und über die lokale Agenda 21 angestellt. Die lokale Agenda 21 hat verschiedene Netzwerke im Nachhaltigkeitsbereich hier in Dresden und arbeitet auf einer Metaebene Hand in Hand mit der Stadtverwaltung, vor allem Eva Jeniken ist da unsere Ansprechpartnerin. Und als ich im Februar 23 angefangen habe, war das erste Mal, dass in Dresden ein Hauptamt gab, die eben diese Themen wie das Gartennetzwerk oder auch den Ernährungsrat hauptamtlich koordiniert werden kann jetzt. Und ich habe die letzten Monate dafür genutzt, eben das Netzwerk kennenzulernen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und habe festgestellt, dass hier ganz, ganz viel ehrenamtlich passiert ist die letzten 10 Jahre, dass aber viele Menschen eben auch ausgebrannt sind und total dankbar dafür sind, dass es jetzt ein Hauptamt gibt. Wir hoffen, dass wir das weiterführen können, weil ich auch gemerkt habe, was es eigentlich für Zeit kostet, erstmal diese ganzen Stränge, die da lose in der Luft rumflogen, in die Hand zu nehmen und zu gucken, wo macht es wirklich Sinn, weiter drauf aufzubauen. Und ich erinnere mich an das erste Gespräch, was ich mit Eva geführt habe, wo sie eben gesagt hat, in Bezug auf, was sind Synergien, wie können wir die essbare Stadt aufbauen, stärken, hat sie mir eben gesagt, das Gartennetzwerk Dresden, wo eben die ganzen Gemeinschaftsgärten mit drin sind, ist eigentlich so das, was für Dresden outstanding ist, weil es eben so eine hohe Vielzahl von Gemeinschaftsgärten gibt. Genau, das ist so ein bisschen meine Arbeit. Und ich habe auch noch einen persönlichen Fakt mitgebracht in Bezug auf die Gemeinschaftsgärten. Wir waren im Aprikosengarten im Frühjahr, da gibt es immer so eine Jungpflanzentauschbörse und hatten Bekannte mitgebracht und die waren dort zum ersten Mal und der Kleine ist eben in den hinteren Bereich von den Aprikosengarten gegangen und kam zurückgerannt und sagte, Mama, Mama, du musst schnell kommen, hier ist das Paradies. Und das fand ich einfach, ja, wunderschön.
Voll vielen Dank. Ja, wir klatschen dann für alle, wenn wir für Toni geklatscht haben, müssen wir auch für alle klatschen. Das ist die gerechte Verteilung von Applaus. Ja, bist du? Ja. Das ist die Christa, so viel darf ich schon verraten. Und den Rest darf sie uns selbst verraten.
Genau, ich habe jetzt allerdings die Fragen doch nicht so ganz parat, weil ich aus Bettengründen wahrscheinlich die gar nicht bekommen habe. Aber ich glaube, wir sollen was über uns sagen und genau, was wir mit dem Thema Gärtnern zu tun haben.
Genau, also was verbindet dich mit dem Thema essbare Stadt oder Gemeinschaftsgärten? Ich meine, du hast wahrscheinlich, viele genau, kennst du wahrscheinlich schon, viele kennen dich wahrscheinlich schon, aber...
Ich bin Christa Müller, ich kann nicht gärtnern. Ich habe es nie gelernt. Ich bin als Kind sozusagen gezwungen worden in unserem großen Gemüsegarten. Ich komme aus kleinbäuerlich handwerklichen Verhältnissen aus Westfalen und habe mich immer extra so angestellt, dass ich nicht zu gebrauchen war und wurde dann auch sozusagen aussortiert und war dann sehr froh, wenn ich Bücher lesen konnte und habe mich eigentlich sehr lange überhaupt nicht dafür interessiert. Ich mochte auch nicht all die selbstgemachten Dinge, die es bei uns zu Hause gab. Gerade mal noch den Rhabarbersaft und die Marmelade, aber auch schon Wurst und ähnliches. Das schmeckte alles gekauft besser, bis ich dann ganz aufgehört habe, davon zu essen. Ich habe tatsächlich mit Gärtnern überhaupt nichts zu tun gehabt, und kann es bis heute nicht, aber ich interessiere mich wahnsinnig dafür. Und zwar spätestens seit meiner Doktorarbeit. Da habe ich mich mit Transformationsprozessen beschäftigt in einem westfälischen Dorf und habe dann festgestellt, dass das total interessante Prozesse waren, wie die Leute eigentlich aus der Selbstversorgung rausgedrängt wurden über gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Also ich rede jetzt mal nur von Westdeutschland. Da ist das in 50er, 60er Jahren ein langer Prozess gewesen, der ganz viel mit Stigmatisierung und Abwertung von allem, was selber gemacht war, zu tun hatte. Und ich bin aber selber eben in so einem sehr wertschätzenden Kontext aufgewachsen und als Soziologin konnte ich da einfach meine Schlüsse draus ziehen und habe dann für diese Arbeit auch einen Preis bekommen, einen Forschungspreis und bin dann bei der Anstiftung über diesen Preis gelandet und war dann genau damit beschäftigt in meinem ersten Forschungsprojekt mit den Internationalen Gärten Göttingen Ende der 90er Jahre, die angefangen hatten, über das Gärtnern, das gemeinschaftliche Gärtnern, Integrationsprozesse, gesellschaftliche Veränderungsprozesse auch in einem interkulturellen Kontext fruchtbar zu machen. Und das hat uns von der Anstiftung sehr interessiert. Und so, und aus diesem Kern heraus ist dann quasi auch die urbane Gartenbewegung nach und nach entstanden. Wir haben damals Netzwerktagungen organisiert. Die ersten Treffen waren 2002 in Berlin mit 4 ganzen Projekten. Heute haben wir im Netzwerk 1000 Projekte. Und so konnte ich mich einfach über diese Beschäftigung im Rahmen der Stiftungsarbeit, der Forschungsarbeit, dem Thema Gärtnern und selber machen und reparieren, nochmal einfach auf meine eigene Weise annähern und meine Wertschätzung dafür selber auch transformieren, von so einer früheren Ablehnung hin zu einer ganz großen Wertschätzung. Und was ich jetzt einfach sehe, ist, wie das tatsächlich auch die Städte verändert und wie eben so ein Projekt wie das hier, wo wir heute sein dürfen, wie das eine andere Vorstellung von Stadt in Gang setzt und sichtbar wird. Und das sehe ich als meine Aufgabe in der Forschung, in der Anstiftung, dazu beizutragen, diese ganzen Dimensionen und Aspekte deutlich zu machen, zu visibilisieren, ins Bild zu setzen, mit Zeitdiagnosen zu versehen und darüber dann eben auch die Wertschätzung allgemeiner nochmal zu gestalten. Und das ist so mein persönlicher Zugang.
Cool, vielen Dank. Und Applaus und Hallo an Christa.
Ich bin Eva, gelernte Werkzeugmacherin und Krankenschwester, und nach dem Ende der DDR habe ich Jura studiert, um mal noch was ganz anderes zu machen, nachdem es da mehr Einmischungsmöglichkeiten für mich gab als in der DDR. Ich bin seit 2015 Bürgermeisterin, jetzt das zweite Mal für einen Geschäftsbereich, der heißt Umwelt und Klima, Recht und Ordnung. Also ich bin zuständig für die ganze Umweltverwaltung, von den Umweltbehörden bis hin zu denen, die die Städte Flächen verwalten, Landwirtschaftsflächen, Forstflächen, Parks und Grünanlagen und so weiter und so fort. Und es gibt drei Punkte, die mich bei dem Thema umtreiben. Der erste ist, wie kann ich diese selbstgestalteten Vernetzungen in Gemeinschaftsgärten oder auch in Projekten auf landwirtschaftlichen Flächen unterstützen. Als ich das erste Mal Bürgermeisterin sein durfte, das war ab 2015, gab es schon Gemeinschaftsgärten in der Stadt, einige wenige, über Pachtprojekte. Ich habe dann sehr schnell das forciert, mit der Stadtverwaltung intern zu sagen, das müssen wir fördern, ne? Gemeinschaftsflächen in Kleingärten, Gemeinschaftsgärten, auf unseren Flächen alles anbieten, was möglich ist, was frei vereinbart werden kann. Die erste Haltung in der Stadtverwaltung war, oh, das ist ja alles gar nicht definiert. Das ist ja so unklar, schwierig, kompliziert. Das kennst du auch, ne? Das hat sich sehr schnell verändert, weil auch die Leute in der Verwaltung, nicht nur die Leute in der Bürgerschaft, das ist das eigentlich Wichtige, gesehen haben, das ist ja ein Handlungsfeld, was Menschen verändert, was Menschen produktiv miteinander zusammenbringt, Umweltbildung befördert, für die wir viel mehr machen müssten. Also es wurde ein richtig schönes Handlungsfeld. Das zweite Handlungsfeld geht noch ein bisschen weiter, Klimaschutz. Bin ich auch dafür zuständig. Teil unserer Klimaschutzstrategie ist natürlich lokale Ernährung fördern, den Umgang mit Natur und Pflanzen fördern. Wir tun also alles, was wir dafür tun können. Es gibt ein Bodenschutzkonzept in der Stadtverwaltung, kann man im Internet auch alles sehen, nachdem wir versuchen, die landwirtschaftlich wertvollen Böden zu schützen und auch die Nutzung dort festzuhalten. Hier im bebauten Bereich, wir sind ja hier in einem ehemaligen Altelbarm, besonders guter Boden, ist das natürlich nur noch schwer möglich. Umso wichtiger ist dieses Projekt hier im äußeren Bereich, ist das leichter möglich. Und wir haben jetzt als zweite deutsche Großstadt, die erste in Ostdeutschland, ein Naturschutzgroßprojekt bekommen, zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz, wo wir Landwirtschaftsthemen und Naturschutz miteinander verbinden wollen und eben auch die Möglichkeiten der Bäuerinnen und Bäuer, wir haben in Dresden erstaunlich viele Gartenbau- und Landwirtschaftsbetriebe, noch mal stärken wollen, auf Naturschutz hinzuarbeiten. Bei uns ja aus dieser LPG-Tradition heraus ein großes Thema. Und dann das dritte große Thema will ich nur noch kurz anschneiden.
Ich wollte nur kurz fragen, wie das heißt, das Naturschutzprojekt?
Das Naturschutzgroßprojekt heißt Dresden Natur. Ach so. Man kann dazu was auf unserer Homepage lesen. Es wird jetzt im Herbst richtig starten mit dem Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Planungen in den verschiedenen Naturräumen, also sowohl Elbwiesen als auch zum Beispiel das Schönfelder Hochland, wo es ja sehr viel Landschaftsschutzgebiete gibt, landwirtschaftlich hochinteressantes Moritzburger Kleinkuppengebiet, wo wir wunderbare landwirtschaftliche Flächen schon haben im Schutzgebiet, die aber sehr stark jetzt betroffen sind von den Industrieansiedlungen. Also wir werden einen Ausgleich da suchen müssen und auch finden und. Ich soll nicht so viel reden. Ich will nur das zweite Thema noch beschreiben, Klimaanpassung. Wir sind gerade dabei, ein Klimaanpassungskonzept zu erarbeiten und auch vorzulegen, dann wieder im Herbst. Das betrifft natürlich in hohem Maße unsere Bodenfruchtbarkeit, unseren Wasserhaushalt. Wir sind hier in Ostsachsen in einem Gebiet, das besonders stark vom Klimawandel schon betroffen ist und sein wird. Wir müssen uns also sehr gut überlegen, wie wir mit unseren Wasserreserven umgehen und wie wir unsere Bodenfruchtbarkeit erhalten. Das wird auch Teil dessen sein. Aber darüber können wir vielleicht reden. So viel erstmal.
Alles gut. Vielen Dank. Und hallo an Eva. Wenn ihr euch auch gefragt habt, was ist genau das Moritzburger Kleinkuppengebiet? Ich kannte diesen Begriff auch nicht, aber vielleicht kennt ihr den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und da reitet sie so durch diese wahrscheinlich Moritzburger Kleinkuppen. Und ich habe schon was Neues gelernt. Cool, voll vielen Dank. Ich wollte euch nochmal ins Publikum fragen und das wird diesmal schwieriger, weil wir hatten gerade dieses binäre Ja- und Nein-Ding. Wir machen das jetzt noch komplizierter. Wir führen jetzt so Levels ein von absolut total, so mittelmäßig und nee. Und die Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist, für mich persönlich ist Gärtnern politisch. Und wow, cool. Ich glaube, man merkt, warum ihr hier seid. Und ich glaube, man merkt auch, dass hier eine ganz spezielle Spezies ist das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine. Das, also, man merkt, dass ihr euch engagiert, dass ihr Bock habt, dass ihr viel zu sagen habt. Ihr habt gemerkt, dass es noch nicht besonders einladend war, hier Platz zu nehmen. Das wird sich gleich ändern. Ich wollte nur noch einmal eine Frage rumgeben. Und danach seid ihr total herzlich eingeladen, euch diese Stühle zu erobern und damit zu machen, fast was ihr wollt. Ich vertraue auf eure eigene Einschätzung. Nämlich die zweite Frage, die wir heute noch also gerne kurz anreißen wollen. Ich weiß, es ist eine Frage, die lädt zum Träumen ein, die lädt wirklich ein, so lange, coole, schöne Geschichten zu erzählen. Ich würde euch trotzdem bitten, dass wir das kurz fassen, damit wir eben die Runde besser öffnen können. Und das ist so, ihr stellt euch vor, die essbare Stadt ist schon da. Die ist jetzt, die ist real, die ist absolut fast perfekt, so gut wie perfekt. Und es ist ein Sommertag wie heute. Ihr geht raus. Was macht ihr denn? Was passiert denn? Und ich würde die Claudia bitten, anzufangen, wenn du möchtest. Kurz zu erzählen, mit Mikrofon. Was machst du denn? Was ist denn anders auch vielleicht?
Ja, ich habe mich heute Morgen am Frühstückstisch nochmal in die Frage reinversetzt und musste erstmal laut stöhnen. Und mein Mann guckte mich an und sagte, was ist mit dir? ich konnte dann aber ein ganz gutes Bild malen. Und zwar bin ich aus der Haustür gegangen und habe mir gedacht, boah, heute wird ein heißer Tag und ich gehe jetzt erstmal zur Gießstation, schnapp mir nochmal eine Gießkanne und da habe ich meine Nachbarin getroffen, mit der ich ins Gespräch gekommen bin, die ich auch erst kennengelernt habe, seitdem es eben diese Gießstation und diese öffentlichen Flächen gibt, wo auch essbare Stadtgrün wächst. Wir haben uns dann kurz ausgetauscht und beschlossen, heute Abend uns nochmal zusammenzusetzen, ein bisschen zu ernten und Marmelade einzukochen. Und es kamen noch ein paar andere Menschen dazu aus der Nachbarschaft und durch diese Fläche, die da direkt vor unserer Haustür entstanden ist, gibt es ganz viel Kontakt in unserer Straße und auch Unterstützungsmöglichkeiten für Familien, die ja in einer Großstadt, zumindest geht es uns so, alleine aufgestellt sind und eben gucken müssen, wie sie die Care-Arbeit untereinander aufteilen. Und das, auch das hat diese Fläche gebracht, dass die Menschen zusammenkommen und es eben nicht mehr die kleine Kernfamilie gibt, sondern eben das große Dorf, was es braucht, um ein Kind großzuziehen.
Vielen Dank. Sehr schön. Eva, würdest du weitermachen?
Also ich stelle mir das eigentlich so vor, wie ich heute früh meinen Morgen gestartet habe. Ich habe mein bisschen Yoga gemacht und bin in meinen Garten gegangen, für den ich nie Zeit habe, wo ich aber dann mit Erstaunen doch feststelle, was da alles wächst, habe mir was fürs Frühstück geholt und habe dann gefrühstückt.
Cool, danke.
Ja, ich würde mich jetzt erstmal mit Helmut Schmidt beginnen. Der hat ja mal gesagt, das war ein Bundeskanzler in der alten Bundesrepublik. Der hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und ich denke, ihr habt das alle schon mal gehört. tatsächlich als Soziologin hat man eigentlich auch keine Vision, sondern beobachtet Gegenwart. Und ich finde, dass einfach dieser Garten hier schon so eine Verheißung ist, dass man hier eigentlich schon all das sieht, was man sich vorstellt, wie eine Stadt sein sollte. Es gibt hier Misthaufen, es gibt hier verrottete Gewächshäuser, die in Gang gesetzt worden sind, die wieder verwertet werden, die im Prozess von Reuse und also alles, was man sich vorstellen kann, was zukünftig gebraucht wird, ist eigentlich alles schon da. Und hier in so einen Ort reinzutreten, da spürt man sofort, sowohl intellektuell wie auch von den Gefühlen, auch körperlich, das ist ein anderer Ort. Manche Soziologen nennen das dritte Orte. Man könnte einfach sagen, es ist ein subsistenzorientierter Ort, auch wenn hier Geld verdient wird, mit dem Lebensunterhalt bestritten wird. Aber es ist ein subsistenzorientierter, vielleicht sogar kommunistischer Ort im Sinne von Commons. Und das ist alles schon da und spürbar. Und solche Orte zu multiplizieren, ist auf jeden Fall eine Vision, die man ohne Rezept, glaube ich, verschreiben kann.
Vielen Dank. Toni?
Ja, mein Tag in der S-Bahn-Stadt der Zukunft, da werde ich auf jeden Fall nicht schwitzen. Also auch wenn es ein Sommertag ist, weil die essbare Stadt auch eine klimaangepasste Stadt sein wird, glaube ich. Bin fest davon überzeugt. Auf dem Weg ins Büro werde ich noch meinen Biomüll zum Kiezkompost vorbeibringen. Der liegt auch ganz strategisch gut gelegen, mitten im Kiez oder mitten in der Nachbarschaft. Man sagt ja hier nicht Kiez.
Vielen Dank für diese Übersetzung.
Entschuldigung, ich spreche dann schon berlinerisch. Dann in der Mittagspause werden wir mit ein paar Kolleginnen ausschwärmen und noch ein paar Zutaten für unser gemeinsames Mittagessen sammeln im Park um die Ecke. Also wer weiß, wo ich arbeite, weiß, dass das nicht ganz realistisch ist, aber okay. Und dann nach der Arbeit werde ich dann noch mich mit ein paar Freunden treffen in einem Gemeinschaftsgarten um die Ecke, weil wir da immer an dem Tag genau unseren Solawi-Anteil in dem Gemeinschaftsgarten abholen. Und weil da aber gerade Zucchini-Schwemme ist in dem Gemeinschaftsgarten, werden wir dann noch schnell beim Zucchini-Einmachen mithelfen und dann noch ein paar Gläser vielleicht auch mitnehmen.
Genau. Cool, voll vielen Dank euch. Eine Frage ans Publikum. Gibt es jemanden, für den diese Geschichten nicht attraktiv klingen? Und dann ist die Frage, warum ist es denn dann noch nicht Realität? Ist jetzt meine Unterstellung, ist es nur zum Teil, ist es Realität, zum Teil noch nicht. Wo sind denn die Hürden? Was ist denn das Problem? Wir haben ein was schon gehört, dass selbst bei Gemeinschaftsgärten erstmal oft die Reaktion ist so, was soll das sein? Wie wollen wir das verwalten? Wie sieht es denn bei euch aus? Wer von euch lebt denn überhaupt nicht in der Stadt? Okay, einige. Stadtrand, okay. Alles gut. Und das 400. Kann jemand weniger bieten als 400? Oh. Was bietest du? 170, kann jemand 170 Seelen unterbieten? Okay, cool. Trotzdem voll schön zu wissen, dass wir nicht nur, weil die Städte reden sehr gerne über sich. Die Städte machen coole Events den ganzen Tag und reden über sich. Trotzdem finde ich es total schön, dass wir eben so ein bisschen wenigstens auch diese Ausstrahlung haben. Meine eigentliche Frage ist, und ich würde das gern wieder raten wollen, wie essbar ist denn eure Kommune jetzt? Okay, ich sehe viel diesen DJ-Move. du hast vorhin so reagiert bei Zucchini-Schwämme. Also ihr beiden, seid ihr gerade mitten in der Zucchini-Schwämme? Okay, er hat quasi eine angeeignete Zucchini-Schwemme von Kolleginnen und Kollegen im Büro durch die Leute, die Häuser mit Garten haben. Aber da sehe ich auch schon wieder ein Thema, das du aufgebrochen hast, die Commons, also das, die Gemeingüter. Wie wollen wir die verwalten, wie wollen wir die teilen? Und das ist super leicht, solange wir über Überfluss sprechen, wie Zucchinis, dann sind noch so Fragen wie Geld. Geld ist ist es im Überfluss da? Also kann man es einfach drucken? Schwierige Fragen. Aber auf jeden Fall, was ich euch fragen wollte, ist, was sind denn Hürden oder was sind denn Sachen, die schon funktionieren? Also ich kann mir vorstellen, dass ich würde am liebsten gern von euch entweder eine Misserfolgsgeschichte oder eine Erfolgsgeschichte hören und würde mich voll freuen, wenn jemand Lust hat, die Stühle zu nehmen. Und wenn ihr euch blöd fühlt, weil ihr so am Rand sitzt, dann mischen wir auch einfach nochmal durch. Dann machen wir so Reise nach Jerusalem. Oder das, voll. Also der Toni macht für euch den gewärmten Stuhl. Wir haben zwei angewärmte Stühle. Das ist total, total sexy heute, ich weiß. Ich bin auch froh, dass wir unter 30 Grad haben. Wir haben jetzt zwei warme Stühle und der heiße Stuhl, nee, der total liebe Stuhl ist das. Hat jemand Lust, irgendwas zu erzählen, was wirklich mal geklappt hat? Hast du Lust? No, aber du siehst so aus, als hättest du Lust. Okay, komm rum, alles gut. Wir wollen hier nicht die Toxic Positivity durchziehen bis zum Schluss. Also, erstmal voll vielen Dank an Norbert. Schön, dass du hier bist. Hallo. Was hat denn alles nicht geklappt, Norbert? Was war denn alles? Es ist jetzt eine Selbsthilfegruppe geworden, aber das ist kein Problem.
Also ich gehöre eher zu denen, die auch nicht selber so viel gärtnern, sondern ich bin eher Beobachter, aber ich habe grüne Pflanzen zu Hause. Ich war vor zwei Tagen bei einem Projekt Akazienhof, das ist in Dresden-Grunau, also ich komme selber aus Dresden, wohne im vierten Stock und habe da eine Geschichte gehört und eine selber mitgebracht. Die hat mit der Vision, die jetzt geschildert wurde, noch gar nicht so viel zu tun. Da geht es nämlich ganz banal um die Frage, wo dürfen Pflanzen überhaupt stehen in der Stadt und wo nie? Und ich habe gerade das Problem, ich wohne in einer Genossenschaft, da ist man ja meistens noch ein bisschen offener und habe trotzdem die Ansage gekriegt, ich muss meine Pflanze aus dem Flur rausräumen. Und ich nehme an, so genau wurde es nie gesagt, da hängen eine ganze Menge Ängste hinten dran. Es geht zum Schluss um Brandschutz, genau. Jemand hat es schon geflüstert. Brandschutz. Und es gibt natürlich Facetten in mir, die verstehen das. Und andere sagen mir aber, ja, auf der anderen Seite, wenn ich nicht mal vor meiner eigenen Haustür eine Pflanze hinstellen kann, wie soll ich denn dann erwarten, dass ich vor dem Grünstreifen, der tatsächlich vor meinem Haus lang geht, den Eva wahrscheinlich verantwortet, weil da wächst Gras, da stehen ein paar hohe Platanen, die werden regelmäßig gepflegt. Würde ich auch machen. Also das ist meine persönliche Geschichte. Und dann habe ich eine Geschichte an dem im Akazienhof, wo wir den Film Green City Life gesehen hatten. Eine Geschichte hatte eine Freundin mitgebracht gehabt und die hat gesagt, die wohnt bei der Vonovia. Großes Unternehmen, kennen wahrscheinlich auch alle, die hier da sind. Die hat in dem Haus, wo sie wohnt, haben die tatsächlich einen großen Garten hinten dran. Jetzt hat die Vonovia die Ansage gemacht, alles, was die Bewohner da gepflanzt haben, muss weggeräumt werden. Es dürfen genau die drei Pflänzchen noch stehen bleiben, die Vonovia da hatte. So, das hat jetzt mit solchen Sachen wie dieser Garten gar nichts zu tun, sondern das ist ja sozusagen sehr der private Bereich und da sind Flächen da und selbst da scheitert es schon. Und die Idee zu sagen, da stelle ich einen Apfelbaum hin, wenn ich die Streitereien mit meinen Eltern mir angucke, mache einen Apfelbaum und sagt die Mutter immer, naja, den muss ja dann jemand essen oder wegräumen. Also da geht es dann weiter mit den Ängsten. Das war so die Frage, die bei mir aufkam. Also schon das ganz Banale, wie kriege ich denn das eigentlich ran an mein Persönliches, damit ich eben nie aus solche halbe Stadt fahren muss, um hier eine Himbeere zu essen. Nicht schlecht, ja, ne? Aber so weit.
Voll vielen Dank. Hat darauf jemand gerade eine Reaktion? Möchtest du einfach gleich hier vorkommen? Komm, ja, vielen Dank. Wer bist du denn? Der Volker. Ich bin einer der Volkers. Hallo, ein Volker. Wir haben eine gute Volkerquote, bitte. erstmal herzliches Willkommen an Volker. Hi. Und Toni wollte also, danach, glaube ich, auch nochmal.
Das ist der Volker aus Berlin vom Allmende-Kontor. Und ich habe mich jetzt einfach gerade gefragt, Brandschutz ist ja noch nachvollziehbar, aber warum muss man denn im Garten Sachen, die von Mietern angepflanzt wurden, wegmachen?
Das ist eine gute Frage. Wir sind nicht so ins Detail gegangen. Ich habe die Geschichte jetzt auch nur aus zweiter Hand erzählt. Aber ich glaube, dahinter steckt ja die Kernfrage, was sind eigentlich noch so die Ängste, damit man selbst Pflanzen nicht dulden kann. Das ist ja die Brandschutzfrage, habe ich auch nur so interpretiert. Ich kann es dir also nie genau beantworten. Ich weiß nur, dass diese Ansage kam und die Leute das nicht gut finden. Aber dann stehst du natürlich vor so einem riesen Apparat gegenüber.
Unordentlich?
Unordentlich.
Grün ist dreckig, könnt ihr mir noch
Ich melden? Wollte mich eigentlich sowieso gemeldet haben.
Ja, super, hi.
Nicht um eine Positivgeschichte zu erzählen, sondern erstmal auch nur eine Frustgeschichte,
okay.
In der ein großes Potenzial drin steckt. Ich war nämlich mal vor etwa zwei Jahren im Prinzessinnengarten in Berlin auf einer Veranstaltung und habe da so aus dem Bauch heraus gesagt, und ich wünsche mir, dass ganz viele Parkplätze zu Wasserparkstationen umgebaut werden. Und da gab es auf einmal so spontan ziemlich viel Applaus dafür, und dann hat diese Idee in meinem Kopf sozusagen Purzelbäume geschlagen, und es kam im letzten Jahr, als die Regenwasseragentur, die es in Berlin seit ein paar Jahren gibt, einen Schwammstadt-Wettbewerb ausrief, wo Bürger also Ideen einbringen könnten, wie Berlin zu Schwammstadt umgebaut werden kann, habe ich das Ganze in eine Form gebracht und gesagt, und ich wünsche mir 100.000 Regenwassertankstellen in Berlin. Ja, und eben hörte ich schon das Wort Gießstation, und da dachte ich mir, Gießstation kann man jetzt auch mit Regenwassertankstelle übersetzen. Und das ist vom Prinzip her einfach die Idee, Dachabläufe mit im Gardening würde man sagen, mit IBCs zu bepflastern. Im Straßenraum gibt es da etwas elegantere Lösungen dafür, also Regenwassertonnen, die ebenfalls 1.000 oder auch 2.000 Liter fassen, die aber ein bisschen, ich sag mal, augengefälliger ausschauen als ein IBC. Und wenn ich mir das jetzt sozusagen im Maßstab 100.000 in einer Stadt wie Berlin vorstelle, dann hieße das bei den 5.000 Straßenkilometern mit zwei Straßenseiten, gleich 10.000 Straßenkilometer, dass alle 100 Meter eine solche Gießstation stünde. Ja, und damit könnte man ja schon was machen, um die Stadt zu einer grüneren Stadt umzubauen, wo Nachbarn sich einfach treffen an der Gießstation und sagen, ich brauche gerade mal 2-3 Gießkannen, um meine Nassstation zu bewässern. Aber ohne dem Wasser, und das ist jetzt erstmal der Frustteil, der da reinkommt. Ich habe da einen Antrag gestellt für die ersten 100 von solchen Tonnen, um quasi ein Modellprojekt zu schaffen. Der ist leider aus relativ formalen Gründen, weil ich ja noch nicht weiß, welche Straße und welche Hausnummer bei 100 Tonnen damit zu beglücken ist. Ich konnte keine Projektadresse angeben und insofern abgelehnt.
Okay, vielen Dank. Also, naja, ich fand es erstmal schön, dass du gesagt hast, Frust mit großem Potenzial. Das ist wahrscheinlich Eva direkt dazu, und dann wollte Toni noch was zur ursprünglichen. Ja,
genau. Also immer zu Frust und Potenzial. Also ich kann jetzt zu Berlin nichts sagen, natürlich. In Dresden machen wir sowas gerade. Wir haben einzelne Stationen schon eingerichtet, und eins unserer städtischen Unternehmen, die Stadtentwässerung Dresden, macht gerade so ein Konzept mit Regenwassertonnen. Sind jetzt, ja, ich denke, ganz ansprechend gestaltet. Es ist pragmatisch, wo Regenwasser eingeleitet werden kann. Und parallel haben wir ein Netz von Brauchwasserbrunnen, also Grundwasserbrunnen, die einerseits der Wasserversorgung der Bevölkerung im Notfall dienen sollen, die aber in Gemeinschaftsgärten an anderen Städten jederzeit genutzt werden können, um zu gießen und andere Dinge zu machen, und die auch weitlich genutzt werden. Das bauen wir noch aus. Also das sind die Ansätze, die wir haben. Das geht mit diesem Brauchwasserbrunnen natürlich nicht überall. Also auf den Hängen haben wir dann teilweise keinen Grundwasserkontakt, aber dafür ist das ein angepasstes Konzept. Und ich denke, das werden wir ausbauen und auch gut nutzen. Und parallel müssen wir natürlich mit unseren Wasserreserven, mit unseren, wir haben ja elbnah auch Wasserdargebote selber, wir sind also nicht ganz auf das Talsperren an Wasser aus dem ostsächsischen Gebirge angewiesen. Wir müssen natürlich mit unserem Wasser auch insgesamt sparsam umgehen. Großes Thema, wenn wir gerade an der Wasserkonzeption arbeiten. Ich wollte aber zu dem anderen, was Norbert gesagt hat, nochmal was sagen. Es ist immer dann leicht, wenn man Flächen hat, die für was ausgewiesen sind, also zum Beispiel Landwirtschaftsflächen, ne, die wir als Stadtverwaltung auch haben, da überlegen wir uns jetzt für jede Fläche, wenn die Bestandspachtverträge auslaufen, die teilweise noch konventionell sind, wo wir jetzt aber die Bauern auch nicht irgendwie in die Wüste schicken wollen, wenn die Pachtverträge auslaufen, dann überlegen wir uns ökologische neue Nutzung durchaus mit Solarwies und bauen das schrittweise um. Da ist es von der Nutzung her ganz klar. Das, was aber unsere dichter bebauteren Bereiche auszeichnet, also Städte, vor allem auch dann im dicht bebauten Bereich, wir haben ja auch eher landwirtschaftliche Bereiche und auch so 170 Seelenorte, wo man gar nicht denkt, dass die noch zur Stadt gehören, dort brauchen wir im Grunde multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten. Also wir müssen das, und das ist tatsächlich schwierig, das umzusortieren, wir müssen das, was Menschen erwarten können, also dass ihnen eben kein Baum auf den Kopf fällt, an der Straße, Verkehrssicherheit, nun, muss man erwarten können, oder auf dem Spielplatz, das damit zusammenbringen, was wir eigentlich brauchen, nämlich multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten. Und das ist ja kein Geheimnis, dass gerade in der Innenstadt, wo die Städte nicht nur oberirdisch oft überbaut sind, ne, jeder kennt unseren Altmarkt oder unseren Postplatz, die auch unterirdisch mit Leitung schon unterbaut sind, um dort Bäume neu zu pflanzen und die Fehler der 90er Jahre zu korrigieren oder auch essbare Dinge, müssen wir natürlich erstmal gewaltig umbauen. Und dann haben wir immer die Nutzungskonflikte. Ne? Also wer Dresden kennt, Sie wissen, um jeden Baum am Promenadenring haben wir irgendwie um Parkplätze ringen müssen und sehr, sehr mühsam Einzelentscheidungen herbeigeführt. Und wir haben natürlich nicht immer die Mehrheiten für die Baumstandorte, sondern das Parken ist natürlich ausgesprochen wichtig in den Mehrheiten des Stadtrates. Und es ist auch richtig, dass solche großen Projekte demokratisch beschlossen werden. Also wir haben diese Nutzungskonflikte. Und die Frage ist, wie man das zusammenbringt. Die Vonovia ist als Vermieter dafür bekannt, mit ihren Mietern nicht gerne solche vertraglichen Vereinbarungen zu schließen, dass die Mietergärten anlegen können. Unser eigenes Unternehmen, die WED, handhabt das anders. Also die machen Vereinbarungen, wenn die Mieter sowas wollen, dann gibt es einen kleinen Vertrag und dann hat man Sicherheit und ist eben nicht auf das Gutwill und auf die Meinung des Hausmeisters angewiesen, wie ich es von der Vonovia höre. Wir empfehlen natürlich anderes, aber da Dresden mal sein Wohnvermögen größtenteils verkauft hat, haben wir darauf keinen direkten Einfluss. Umso wichtiger ist es, unsere kommunalen Güter zu halten und zu schätzen, weil sonst verlieren wir die Handlungsmöglichkeiten als kommunale Gemeinschaft.
Vielen Dank. Ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, wie kompliziert das wird, sobald man ein was machen will. Ich denke, das ist doch super für alle. Ist es vielleicht auch, aber man hat dann eben noch diese 100 Themen, Regelungen und Ämter, die da dranhängen. Kurze Frage für wir sind jetzt wieder beim Raten.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ich halte es für eine Aufgabe der Verwaltung, für solche Ziele, die Bürger haben, mit den 100 Ämtern, ne, kenne ich auch gut, mit den 100 Ämtern dann diese Klarheit auch zu finden, was geht und was nicht geht. Also wenn ich von kooperativ arbeitender Verwaltung spreche, ist es natürlich auch eine Dienstleistung der Verwaltung zu klären, was geht. Wir kommen auch tatsächlich manchmal an Stellen, wo was nicht geht, also zum Beispiel Elbe, Hochwasserschutz, ne, dass da keine Gebäude stehen können, das ist so, das sagen wir auch ganz ehrlich, aber dass wir das eben klären müssen und dass wir nicht die Bürgerschaft alleine lassen mit ungeklärten Verhältnissen. Mhm. Das verstehe ich unter kooperativer Verwaltung. Ist nicht unumstritten im Rathaus, aber notwendig.
Das klingt für mich auch, als müsste halt jemand Bock haben und mehr als Dienst nach Vorschrift machen. Und das ist also
das zum gehört Teil. Zur Vorschrift.
Ja, okay, gut. Mehr als Vorschrift muss es auch gehört können. Zur Vorschrift. Da hinten ist... Ich wieder, oder? Ja, doch, komm rüber. Bitte, danke. Danke, Norbert. So. Wer bist du? Hi. Ich will noch eine Anmerkung machen, bevor du sprichst. Nämlich, der Toni wollte auch noch, und ich wollte den Toni hier nicht abwürgen, zu dem reagieren, was Norbert gesagt hat. Toni, ich würde dich, ich weiß nicht genau, was ihr sagen wollt, aber Toni, meinst du, das kann noch warten und wir hören uns erst an, was die Delia sagt? Nee, komm, hau raus. Nee, komm, du wartest schon so lange. Gleich und vielen Dank. Schon, ja. Und vorher wollte ich noch diese Zuckung von Toni, die bestimmt was Spannendes verrät.
Ja, also ich wollte eher, du hattest ja am Anfang diese sehr allgemeine Frage gestellt, warum ist die Vision noch nicht Realität? Und ich will mich da quasi vielleicht eher in so einer soziologischen Analyse wagen, was ja eher Christas Metier ist, weil wir einfach eine riesengroße Entfremdung haben unserer Gesellschaft mit Pflanzen und mit Gartenbau, mit Lebensmittelanbau umzugehen. Und das ist hier in diesem Raum überhaupt nicht der Fall. Aber in der breiten Gesellschaft ist das so. Und das ist über Jahrzehnte gelernt. Und hinzu kommt eben auch, dass wir in einem System sind, das politische System, das administrative System, das eben in einer Zeit entstanden ist, wo Selbstanbau, Selbstmachen überhaupt nicht angesagt war. Das war eine industrielle Gesellschaft, ein industrielles System, das dort präsent war. Und das führt uns dazu, dass wir einfach große, große Lernprozesse oder Unlearning-Prozesse jetzt haben müssen, um eben wieder Sachen präsent zu machen, die in unseren Gesellschaften vielleicht auch schon mal präsenter waren. Und dazu sind eben die Gärten einfach so, also deswegen sind sie auch so populär, weil sie eben einfach Bildungsorte, Umweltbildungsorte oder Ernährungsbildungsorte sind und sind aber eben nach wie vor doch noch Nischen, auch wenn es schon 1000 Projekte gibt und wir gehört haben, dass es so erfolgreich ist. Aber es sind noch Nischen und das ist dann der eigentliche Punkt, den ich sagen wollte. Ich glaube, es braucht jetzt eben den Move von der Nische hin zum Rollout. Und dazu, das können nicht die Projekte selber machen, dazu braucht es Verwaltung und andere Player, die sagen, okay, wir wollen das jetzt groß machen. Und dann kommen wir eben zu dieser Vision.
Cool, voll vielen Dank. Ihr wollt schon gleich reagieren. Ist es kurz und kann so reingerufen werden? Oder habt ihr... Ja, wenn es direkt dazu ist, dann muss ich dich nochmal vertrösten. Das ist voll unhöflich. Ja, dann schließ erst du an und dann gehen wir wieder.
Also ich bin Delia vom Stadtgarten Nürnberg und wir haben das Konzept, dass wir Zwischennutzungen machen. Das heißt, dass wir immer wieder nach ein paar Jahren von diesem Platz wechseln müssen. Und dann müssen wir ein Grundstück suchen, was zum Gärtnern geeignet ist. Und wir sind da mit der Stadtverwaltung im Umweltamt Nürnberg immer eng in Kontakt. Hilft wenig erstmal, weil es diese Interessenkonflikte gibt. Haben jetzt aber ein Grundstück, was wir auf Vermittlung der Stadt Nürnberg von einem Bauunternehmer, glaube ich, pachten. Und da wollte ich dich fragen, mit diesem Verkauf der Wohnungen an Privatinvestoren, muss man es, glaube ich, nennen, kann man denn als Stadt, also dieser Verkauf ist ja nicht rückgängig zu machen, nehme ich an, oder bin ich mir sicher, kann man denn als Stadt das unterstützen, diese Vermieter oder wie diese Gesellschaften zu motivieren? Ich weiß nicht, mit was eine Motivation sein könnte, irgendwie, dass die ihren Pächtern, Mietern erlauben zu gärtnern. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da ins Gespräch kommt, gibt es da nicht irgendwie Mittelchen?
Also zwei Punkte. Erstens Vermieter, private Vermieter. Ja, wir sind mit denen im Gespräch und die Vermieter, die vor Ort sind, also die Wohnungsgenossenschaften, die es bei uns ja auch gibt, oder auch kleinere Eigentümer, ne, wir haben eine vielfältige Struktur, die haben eher Interesse, mit ihren Mietern zusammenzukommen. Die Vonovia, also der Verkauf damals, hat ja meistbietend an einen Konzern stattgefunden, die sind halt nicht vor Ort und die haben da kein Interesse dran und wir können da viel gut reden, das machen wir auch weiter, aber die Wirkung ist nicht so groß, ist einfach so. Zwischennutzung war vor meiner Zeit auch üblich. Ich setze eigentlich darauf, dass die Gemeinschaftsgärten oder vergleichbare Projekte, wenn sie es denn wollen, möglichst einen dauerhaften Standort bekommen auf unseren Flächen. Wenn Zwischennutzung gewollt ist, ermöglichen wir diese natürlich unter klaren Verhältnissen, ne? Dass man also nicht getäuscht ist. Aber eigentlich geht es ja um dauerhafte Sicherstellung. Und wir haben als Stadtverwaltung auch genügend grün- und landwirtschaftliche Flächen. Ich weiß nicht genau, wie das in Ihrer schönen Stadt ist, um das zu ermöglichen. Und ich würde eben nicht dieses Reindrängen in die Zwischennutzung, Sie können mal ein bisschen und dann kommt die Bebauung. Aber wir haben natürlich auch diesen Konflikt, dass wir wenig bebaubare Flächen haben. Wir brauchen neue Wohnbebauung. Der Wohnflächenbedarf pro Kopf ist in den letzten 30 Jahren um 30% gestiegen. Also wir kommen quasi auch in diesen Versiegelungskonflikt rein, der eben dann auch viele Grünflächen betrifft. Das Leitbild ist eigentlich kompakte Stadt im ökologischen Netz von Grünflächen und Gewässern und wir müssten uns eher dieser kompakten Bebauung nähern. Also den Konflikt haben wir, wie wahrscheinlich alle Städte auch.
Voll, vielen Dank euch. Kurze Frage an alle. Ich weiß, es kocht gerade über und ich habe hier... Hast du eine kurze Reaktion? Also möchtest du noch... Ja.
Also jetzt mal weg von der Zwischennutzung auch und von diesen größeren Projekten, wenn jetzt Mieter zum Beispiel oder was jetzt das Beispiel hat, man gerade hier rückbauen sollen, hat man denn außer Reden politisch kein Mittel, irgendwie so große Player zu motivieren, dass das gestattet
oder? Eva möchte dazu unbedingt was sagen.
Förderprogramme. Klar, ne? Also wo wir fördern können, können wir das. Wir haben jetzt zurzeit von der Landespolitik gute niederschwellige Förderprogramme für solche Projekte. Städtischerseits hätte ich das gerne gemacht, aber dafür wurde bisher kein Geld bereitgestellt.
Ganz ich habe gerade ein schlechtes Reaktion. Gewissen, genau, weil, Toni, sag was.
Wir haben eine Studie gemacht in Berlin, oder eine Kollegin hat eine Studie gemacht und hat die 6 kommunalen Wohnungsunternehmen, die ja im Landeseigentum sind, quasi erstmal befragt, okay, wie können wir es schaffen, dass das bloße Abstandsgrün zwischen euren Wohngebäuden, die ihr verwaltet, wie das hochwertige werden kann. Also vom Gemeinschaftsgarten bis hin zum gemeinsamen Grillplatz oder Fahrradabstellanlagen und so. Und da war Geld nicht das Thema. Es war eher die Angst vor der Arbeit, vor den zusätzlichen Aufwänden, das und tatsächlich auch, dass es nicht deren Auftrag ist, obwohl es landeseigene Unternehmen sind. Wie gesagt, das ist nicht unser Auftrag. Eine von diesen 6 Unternehmen hat sich sogar geweigert, mit uns zu sprechen. Also wir konnten nichts machen, weil es andere Behörde ist und so. Aber also das, ich denke auch, dass Geld ein Motivator ist, aber ich glaube, viele kann man damit auch nicht überzeugen.
Cool. Ich habe noch nie gehört, Geld ist nicht das Thema. Also selten höre ich sowas. Genau, ich habe das schlechte Gewissen, weil ich euch versprochen habe, noch zu reagieren. Und die Reaktion ist so ein bisschen, möchtest du, danach möchte ich dich dran nehmen, weil du bist auch gerade voll. Ja, ja, voll. Vielen Dank, Volker. Hallo, Matthias. Hallo. Erzähl uns was.
Also, ich bin Matthias.
Oh, ist es an? Ist es an?
Ja, ich bin ganz dicht dran. Ja. Okay, jetzt geht's, funktioniert es ein bisschen. Komme aus München, mache da bei einem der Stadtgärten mit und wird auch Huberhäuselgarten. Der ist bei einem Kreativquartier, Dachauer Straße. Und für mich sind die ganze Zeit, ich habe so zwei große Punkte, die für mich im Weg einer essbaren Stadt stehen. Und da möchte ich gerne auf das Bezug nehmen, was du gesagt hast, Toni. Das ist so, das ist für mich so der Elefant im Raum, beziehungsweise die beiden Elefanten im Raum. Und der eine Elefant im Raum ist, dass es schlichtweg kein Interesse gibt am Gärtnern von, ich sag mal, mindestens 95% der Leute. Ich sehe eine absolute Entfremdung so von natürlichen Instinkten, sein Essen selbst irgendwie anzubauen. Das kommt einfach aus dem Supermarkt. Ich hatte auch kürzlich einen Freund im Garten, der konnte Karotten von Zucchini-Pflanzen nicht unterscheiden, wo ich mir dann irgendwie ein Stück weit denke, das könnte man noch irgendwie schaffen als erwachsener Mensch. Und wir sehen das ein Stück weit auch hier. Ne? Wir sind jetzt hier bei einem bundesweiten Treffen. Würde jetzt hier Adidas irgendwelche neue Sneakers präsentieren, wären hier 5000 Leute. Und so sind wir vielleicht zu 70. Und das Zweite ist, und das schließt damit an, ich glaube, wir sind in einer extremen Überflussgesellschaft. Ich bekomme bei mir im Lidl für sehr wenig Geld wirklich sehr hochwertiges Obst und Gemüse, das wesentlich besser aussieht als das Obst und Gemüse, das bei mir manchmal aus dem Garten unter nicht so perfekten Bedingungen kultiviert wird. Meine Hochbeete, was aus meinen Hochbeeten kommt, das kostet mich unterm Strich, wenn ich alles einkalkuliere, sicher das Zehnfache, als wenn ich das einfach im Lidl kaufen würde. Und da ist dann halt die Frage, wie überzeuge ich andere, die sowieso keine Lust darauf haben, da überhaupt mitzumachen, mehr auszugeben, zu arbeiten, sich da irgendwie mit einzubringen. Und ich glaube, so allein Fördermittel oder so wird ja hier oft genannt, ist da der falsche Weg. Das muss so aus den Leuten selbst kommen. Also die Frage ist für mich so ein bisschen aus dem Warum und wie überzeuge ich da Leute, intrinsisch mitzumachen.
Voll, vielen Dank. Bevor ich euch beide dran nehme, versprochen, nein, ich habe dich noch auch nicht. Wow, ihr seid total aktiv und wir haben nicht mehr extrem viel Zeit. Ich wollte eine ganz kurze Perspektive von Claudia hören, weil das ist doch voll das Ernährungsrat-Thema, wo du auch noch am Start bist. Wie kriegt man denn die Leute dazu, sich wieder zu interessieren? Geht das? Kann man das denen so rein?
Tja, das ist eine total gute Frage. Ich habe eigentlich noch eine Erfolgsgeschichte, aber ja, jetzt muss ich auch noch mal mit in diesen Downer reingehen.
In den Jammerkreis, das ist voll okay.
Eine Maßnahme, die wir zur Stärkung des Gartennetzwerkes dieses Jahr auf die Beine gestellt haben, war ein Workshop-Programm anzubieten. Da sind Filme dabei, da ist ein Dinner dabei, da sind verschiedene Workshops mit dabei, die in den verschiedenen Gemeinschaftsgärten stattfinden. Und wir finden sehr, sehr wenig Leute, die daran Interesse haben und sich beteiligen. Und eine vom Ernährungsrat hat mir dann gesagt, du, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so eine Veranstaltung anbietet, dann muss man in der Nachbarschaft flyern gehen, die Leute persönlich ansprechen, denen erzählen, wer wir sind, was wir machen. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, aber dann brauche ich ja für eine Veranstaltung ein halbes Jahr Öffentlichkeitsarbeit. Und dann hat sie gesagt, ja.
Okay, wow.
Also wir sind eigentlich genau an dem gleichen Punkt. Wie kriegt man die Leute für solche Themen wieder begeistert und die Leute vor allem auch aus dem Haus? Also als ich angefangen habe als Projektkoordinatorin für den Ernährungsrat oder die essbare Stadt, das ist immer so ein bisschen das Gleiche für mich, anzufangen mit Arbeiten, haben mir alle Kolleginnen gesagt, so, also nach Corona, das ist einfach eine totale Wende geworden, was Veranstaltungsbeteiligung angeht. Ich war zu der Zeit in Elternzeit und habe dann nach Corona erst in diesem Bereich angefangen zu arbeiten. Also wenn wir hier Inputs bekommen könnten aus dem Publikum, ja, wäre toll.
Voll cool. Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein klassisches Commons-Problem, glaube ich. Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir haben begrenzte Aufmerksamkeit. Und ich will nicht so extrem das Programm strapazieren. Theoretisch hätten wir jetzt noch 15 Minuten. Und hier sind unglaublich viele Stränge, die ich gerne diskutiert sehen möchte. Ich wollte erstmal, ich möchte es kurz prognostizieren, damit eure Ideen irgendwie Gehör finden, würde ich euch einladen, dass wir gleich für eine Minute, und ich würde dann rufen und hoffen, dass ihr wieder da seid, das mit euren Nachbarinnen und eurem Nachbar besprecht, weil ich glaube, dass diese Ideen für jetzt zu viel sind, um die alle zu hören. Und 25, wir machen alles, wir machen alles. Person im weißen T-Shirt mit der goldenen Brille, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich bin... Person vor der Person, ja. Ich wiederhole das kurz, während Toni das Mikrofon bekommt. Also es geht um den Rollout. Also wahrscheinlich seid ihr in so idealistischen Strukturen oft an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben alle Ideen, die sind voll geil, wir wissen, dass die funktionieren. Wir wissen auch so ein bisschen, unter welchen Umständen die funktionieren. Und jetzt müssten wir das in die Breite tragen. Und das ist, glaube ich, mit Rollout gemeint. Also dieses Skalieren, sagt man im Business. Toni, was gibt's für Konzepte? Hat was funktioniert? Können wir eine Erfolgsgeschichte verbuchen?
Oh Gott, ich hoffe, ich kriege noch eine Erfolgsgeschichte zusammen. Nee, also ich habe natürlich auch keine total tolle Antwort jetzt. Ich quasi arbeite an dem Rollout. Ich glaube, es braucht dafür zuerst einmal auch politischen Willen. Das ist leider im Moment schwierig. Das haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Es gibt nicht nur politischen Willen zu diesem Thema. Und da muss man vielleicht auch mal pragmatisch vielleicht auch Momente nutzen. Und ein Punkt, den ich eh auch schon sagen wollte, der auch dazu gut passt, ich glaube, es braucht auch nach wie vor Konzepte und Wissen. Also natürlich haben wir die Einzellösungen und wir alle hier im Raum denken so, naja, die essbare Stadt, wir wissen, was die essbare Stadt ist. Aber tatsächlich in Berlin haben wir die Erfahrung oder habe ich die Erfahrung gemacht, vor, ich glaube, 15 Jahren oder so haben sich dann einige Bezirke im Bezirksparlament dann als essbarer Bezirk deklariert und so weiter und so fort, ist nichts passiert oder so gut wie nichts ist passiert und es ist quasi, hat zu keiner Veränderung geführt, es war quasi ein schöner Name. Und das haben wir dann in einem Projekt, Edible Cities Network, auch versucht mal ein bisschen deutlicher auch darzustellen, was bedeutet denn überhaupt eine essbare Stadt. Auch in dem Projekt war das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, dass wir dann am Ende irgendwie mit dem super Konzept um die Ecke gekommen sind, das jetzt umgesetzt wird. Leider nein. Aber, und das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, wir haben uns mit ein paar Leuten dann zusammengesetzt, Kerstin grinst mich jetzt schon an, Kerstin war auch dabei, wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengesetzt und haben auch gesagt, okay, was würde das denn überhaupt bedeuten, wenn Berlin jetzt heute beschließen würde, wir wollen essbare Stadt werden. Und wir sind tatsächlich zu einem Dokument gekommen, das hat irgendwie über 40 Seiten, wo nur so schlaglichtartig Sachen drinstehen, die alle passieren müssten. Und was ich damit sagen will, ist, es braucht auch noch Konzeptionen, Konzepte. Was bedeutet das überhaupt? Was müssen wir an welcher Schraube wie drehen? Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ihr alle, wir alle auch noch mitarbeiten können, um überhaupt das zu entwickeln. Weil zum Beispiel für Klimaanpassungsmaßnahmen gibt es mittlerweile auch Konzepte, die jetzt dann vielleicht umgesetzt werden. Aber es braucht eben das Wissen auch.
Bei Wissen und bei Schrauben, da denke ich an die Anstiftung. Ist das eine Assoziation, die passt? Also gerade bei so, um irgendwas machen zu müssen, müssen Leute wissen, was sie wem, mit wem irgendwie bauen, machen, gärtnern können, dürfen, Wissensvermittlung. Ich glaube, dass Eva unbedingt noch auf die politischen Mehrheiten was sagen wollte. Ich würde sonst gerne noch von der, also du bist ein bisschen für die Anstiftungsperspektive und deine eigene hier, aber ist das was, wo du sagst, da leistet die Anstiftung jetzt schon wertvolle Arbeit und da funktioniert auch was, da gibt es wirklich Hebel?
Ja, also zum Wissen und Schrauben, das sind tatsächlich zentrale Begriffe der Anstiftungsarbeit. Also wir haben eigentlich die Netzwerke quasi aufgebaut auf der Basis von Wissenstransfer, weil wir von Anfang an auch sehr ernst genommen haben, was es überhaupt alles für Wissen gibt in einem Gartenprojekt oder auch in einem offenen Werkstattprojekt oder in einem Repair-Café. Das sind die drei Netzwerke, die wir bundesweit bespielen. Was jetzt zum Beispiel auch das Wissen von Stadtverwaltungen, der Wissenstransfer von AktivistInnen, Netzwerke in die Stadtverwaltung und umgekehrt. Damit haben wir uns auch immer wieder befasst. Da könnte Gudrun sogar noch mehr zu sagen. Norbert Rost hat eben hier neben uns gesessen. War er doch, ne? Hacking Politics ist ein Webinar, mit dem wir ganz früh sozusagen auch Wissen vermittelt haben, in Bezug auf, wie funktioniert eigentlich eine Stadtverwaltung, wie können Aktivistinnen sich an die Stadtverwaltung wenden, wie kann man dieses System Verwaltung überhaupt mal auseinandernehmen, um es im Einzelnen zu verstehen und dann wieder neu zusammensetzen, um da reinzukommen und um die richtigen Schritte zu gehen. Also von daher ist das auf jeden Fall das richtige Stichwort.
Ich würde gern, also ich habe das Gefühl, dass Eva darauf gerne antworten möchte. Und während Eva antwortet, würde ich dich mit der goldenen Brille bitten, zu uns zu kommen. Doch, doch, auf jeden Fall, doch, doch. Du, also gerne, bitte. Und voll vielen Dank an Delia. Willst du gleich auch schon einfach vorkommen? Matthias, ich will dich nicht vom heißen Stuhl schmeißen und ich fand den Punkt total cool, den du über Wertschätzung gemacht hast. Aber ich würde das gerne nochmal, danke, vielen Dank euch. Eva, zur Verwaltung auseinandernehmen und wieder neu zusammenbauen oder was anderes.
Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir vernetzen uns ja regelmäßig mit den Gemeinschaftsgartennetzwerken, allen, die das interessiert, einschließlich auch der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Und es ist gut, sich gegenseitig erklären zu müssen, weil wir dann davon sehr viel lernen und weil mein Ansatz einer kooperativen Verwaltung, die dienstleistend ihre Prozesse für die Bürgerinnen klärt und erklärt und handhabbar macht, natürlich auch leichter durchsetzbar ist, kann ich nur bestätigen. Ich wollte aber was anderes sagen. Ich wollte was zu den Motivationen sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir natürlich auch keine Gesellschaft sind, in der immer 100% der Menschen den grünen Daumen haben werden, ne? Sondern der Ansatz der Gemeinschaftsgärten ist ja eigentlich ein anderer, dieses Miteinander-Tun, ne? Es gibt Leute, die den grünen Daumen haben und die Möhrensorten kennen. Ich gehöre leider auch nicht dazu.
Aber Möhre von Zucchini unterscheiden
ist ja, doch, doch, das schaffe ich schon. Aber es geht ja darum, zusammen was zu tun. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage des Gesundheitsschutzes. Also wir haben gerade in der Corona-Zeit ja auch erlebt, dass das Interesse an unseren Grünanlagen, unseren Grünflächen viel, viel größer wird, weil die Menschen brauchen Treffräume, die Menschen brauchen Räume, um sich zu bewegen. Wir leiden an Bewegungsmangel. Wir haben psychische Krankheiten stärker durch Corona, durch die Vereinsamkeit, Vereinsamung bekommen und durch die Individualisierung mit den bekannten Effekten der Digitalisierung. Und auf all das sind Gemeinschaftsgärten eine Antwort und eine Möglichkeit. Und wer Zucchini und Möhre nie unterscheiden kann,
ist trotzdem ja nix. Willkommen. Ist
man
trotzdem
kann willkommen. Ja gießen und sich freuen und sehen, wo die Blätter
und
hängen.
Kann
und
lernen.
Und ich denke, das ist ein Ansatz zum Tun, der sehr, sehr praktisch und sehr schön ist. Und auf den können wir setzen, glaube ich.
Vielen Dank. Anke, ist das, ja, hi, ja. Schön, dass es klappt.
Hallo.
Hi, danke für deine Geduld.
Ja, ja. Ich weiß jetzt gleich gar nicht so richtig, wie ich da jetzt überleiten soll, aber genau, also ich bin Anke von den Internationalen Gärten Dresden und wir sind sozusagen ein Garten, der gar nicht mal so weit weg ist, aber in einem total anderen Stadtteil, sozusagen auf der anderen Seite der Elbe, und wir sind in einem Stadtteil, der sehr durchmischt ist mit alten Dresdnern, mit vielen migrantischen Familien aus unterschiedlichsten Ländern und ja, das ist teilweise ein krasser Mix, aber eigentlich ist die Johannstadt jetzt nicht so das Problemviertel bis jetzt, aber ist halt unser Gemeinschaftsgarten, denke ich, hat da auch einen großen Anteil daran, weil wir halt viel mit Migranten arbeiten. Und ich wollte nur kurz, mich hat das vorhin mit der Vonovia ein bisschen aufgeregt, dass man die jetzt so vielleicht in die Ecke stellt, die machen ja nichts. Also ich habe jetzt noch nicht bei der Vonovia angefragt, aber zum Beispiel bei einer anderen Wohnungsgenossenschaft, die WJG in Johannstadt, die sind immer offen, die unterstützen uns mit Geldern, wenn wir auch die Nachbarschaft da einladen und Aktionen machen, weil die sind dankbar für alles, was da in dieser Stadt grün ist, gepflegt wird und wo auch Leute willkommen sind, ein Austausch passiert, wo Aktionen passiert und wir merken richtig, wie das eigentlich die Leute auch brauchen, ne? Die sind alle so vereinsamt, gerade alte Leute, auch wenn die nur am Gartenzaun stehen bleiben, aber das Problem ist halt immer die Zeit, ja? Keiner hat Zeit, also auch von uns im Garten, bei uns mangelt es einfach wirklich diese ehrenamtlichen Sachen, die will keiner mehr übernehmen, Verantwortung übernehmen, einfach, also ich sag immer, wie wenn jeder was Kleines macht, ist es doch gar nicht so viel für jeden, aber also da scheitert es gerade bei uns auch sehr, wir sind halt 120 Mitglieder und aktiv sind es vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Leute und das wollte ich eigentlich vorhin nur sagen, dass ich denke halt immer mit diesen Genossenschaften oder auch Firmen, die muss man einfach ansprechen und auch, wenn man ein cooles Projekt hat, wo die Leute sozusagen partizipieren können. Und das merkt man ja auch, das heißt jetzt bei den Migranten, die hier ankommen oder schon lange hier sind, die einfach eine Community finden und ja, wie wichtig sowas ist, was dann auch übers Gärtnern hinausgeht. Genau.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, dass Thorsten dazu dringend was sagen wollte. Und Mike und alle im Raum, ich merke schon, ja, nee, erzähl mir. Okay, cool. Ja, dann mach den fliegenden Wechsel.
Ja, mach ich den fliegenden Wechsel. Ja, also ich bin Thorsten. Ich zum einen komme ich aus dem Gemeinschaftsgarten am Wasserturm in Bad Düben, nördlich von Leipzig. Ich bin aber auch gleichzeitig Projektleiter im Projekt Weltoffenes Nordsachsen. Und dort haben wir eigentlich so ein bisschen ein weiteres Verständnis von Gemeinschaftsgärten. Also Gemeinschaftsgärten jetzt nur unter der Überschrift essbare Stadt zu führen, es wurde hier auch schon gesagt, ist vielleicht sogar eine gewisse Verengung, wenn es nur ums Gärtnern geht. Also wir sehen Gärtnern als Mittel zum Zweck. Also bei uns geht es auch um Tomaten, aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht um Kommunikation, Integration, um gemeinsam mit anderen darüber nachzudenken, wie man zusammenleben will. Und das Positive daran ist, dass diese kommunikative Plattform eines Gartens, der ja von sich aus einlädt. Wir haben dort aus der Verwaltung, aus Vereinen, aus der breiten Zivilgesellschaft trifft man sich dort unterm Nussbaum und spricht dort über strategische Dinge. In der Region haben wir den Verein Dübner Heide, wir haben die DRK, wir haben die Diakonie, wir haben die Caritas dort, die Mitarbeiter jedenfalls, die nicht als Institution dort auftreten, sondern man trifft sich dort einfach. Und spannend ist eben auch, dass es auch im ländlichen Raum funktionieren kann und funktioniert, wenn es auch schwierig ist. Ich werde ja heute Nachmittag dazu noch, draußen hängen schon meine Plakate, was vorstellen. Und das gibt schon eine gewisse Hoffnung, weil man sieht, wenn man 2-3 Leute in so einen Bereich schickt, die auch ein bisschen unterstützt, womöglich auch mit Geld, es kommen Leute. Allerdings ist es als Ehrenamt, das muss man wissen, man schafft es auf Dauer nicht als Ehrenamt. Aber wenn man das etabliert und Verein Dübner Heide, Stadtverwaltung, wie auch immer, überzeugt, dass man da ein bisschen unterstützt, dann kommen die Leute. Und ganz spannend ist, was mir aufgefallen ist, das sind die rüstigen Rentner. Die haben Zeit, die haben Geld, die haben Ahnung. Und die kümmern sich um die Kinder der Ukrainerinnen, die ja keinen Deutschkurs machen können, weil sie keinen Kita-Platz haben. Also dort kann man Dinge vernetzen, die man nur mitkriegt, wenn man dort vor Ort ist. Und wie gesagt, Tomaten sind schön und wir haben dieses Jahr ist auch Tomatenschwemme, es ist Wahnsinn. Wir können die bald nicht mehr sehen und die Nachbarn kommen und wir wegen der Tomaten, also ist auch eine Form der Nachbarschaftsinitiative und da sitzen dann tatsächlich auch die AfD-Nachbarn mit den Flüchtlingen am Lagerfeuer, schimpfen über die Flüchtlinge, aber ich meine ja nicht euch. Und
oh, wow.
Das hat was unheimlich Kommunikatives. Damit kann man zwar nicht die Welt retten, aber auch wenn wir das sollen vom weltoffenen Nordsachsen, aber es ist ein Beitrag. Und ich merke auch, wie so bei den Leuten, die da mitmachen, die Begeisterung, man sieht, man kriegt was bewegt und diese Selbstwirksamkeitserfahrung, Vertrauensbildung und dann hat man wieder Hoffnung.
Ich musste hier reingrätschen. Ich möchte ganz kurz einmal sagen, weil ich das gelesen habe, das mich letztens sehr inspiriert hat. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich reiß damit völlig das falsche Thema auf. Ich will es trotzdem kurz sagen. Das war dieses Statement über offene Räume und alle sind willkommen. Und ich fand das sehr eindrücklich. Das war nämlich, wenn du sagst, alle sind willkommen und du sagst, ich will den Leuten bei euch nichts unterstellen, auch den AfD-Lern dort nichts unterstellen, aber wenn du sagst, alle sind willkommen und Wölfe und Schafe sind willkommen, dann kommen irgendwann nur noch die Wölfe. Und das fand ich sehr mächtig im Sinne von, immer wenn wir alle sagen, ist da ein richtig großes, ist dann unglaublicher Anspruch drin und ich finde es cool, wenn es bei euch funktioniert und auf eine wertschätzende, ich weiß, ich mache das falsche Thema auf. Ich würde
Es gibt die dunkle Seite der Zivilgesellschaft, muss man auf dem Schirm haben, das ist überhaupt keine Frage und die gibt es. Ne? Zivilgesellschaft wird so gehypt, ist die Rettung für alles, das ist nicht der Fall. Aber es gibt letztendlich zum Diskursverweigerung, da braucht man gute Gründe, die gibt es, die muss man sehen, man darf nicht naiv sein, aber die Latte sollte nicht zu niedrig hängen. Und also ne, ich kann auch nicht sagen, ich rede mit 50% der Leute in Bad Düben nicht mehr, nur weil die AfD wählen. Ich meine, das ist ja ausgeschlossen.
Ja,
ja, also so kommen
wir ja nicht
weiter.
Ich habe völlig die falsche Eva Kapp, ja.
Ich halte es nicht für falsch, weil die Frage, also wenn ich was dazu sagen darf, also die Frage ist ja, was gibt es für Regeln? Ne? Also bei uns ist es so, die Gemeinschaftsgärten haben eine reduzierte Pacht, also gegenüber einem klassischen Privatgarten, was es ja auch gibt. Und die setzt aber voraus, dass alle Zugang haben. Ne? Natürlich wird jetzt nicht nach Wahlverhalten gefragt. Das ist ja auch eine geheime Wahl. Und es gibt noch Gemeinschaftsgärten bei uns, die Grünanlagen mit pflegen und dafür keine Pacht bezahlen müssen. Ne? Also es gibt sozusagen eine Frage, unter welchen Regeln verstehen wir das, diese öffentlichen Räume? Und die können wir natürlich politisch und als Verwaltung auch definieren. Und insofern glaube ich, dass man da Fehlentwicklung vorbeugen kann und auch muss.
Vielen Dank. Ich will kurz noch die Frage an euch geben. Ich würde euch bitten, wie das einzuschätzen. Die Regeln, die wir im Gemeinschaftsgarten haben, die funktionieren. Findet ihr das? Funktioniert sehr gut? Funktioniert so mittelgut? Funktioniert überhaupt nicht? Wir haben wenig Regeln. Funktioniert's? Dann kann's, ja, dann, also super, okay, cool. Größe des Gemeinschafts. Okay, jetzt mal alle großen, alle Leute, die sagen, ich fühle mich wie in einem großen, subjektiv angeordneten, großer Gemeinschaftsgarten. Funktionieren die Regeln, funktionieren Mittel, funktionieren nicht. Das sind erstmal recht wenige und die sind alle so Mittel. Kleine Gemeinschaftsgärten. Nochmal raten, wer sich in einem kleinen verortet. Okay, das sieht deutlich besser aus. Okay, daraus lernen wir, dass wir einerseits Gemeinschaftsgarten runterbrechen in kleine Strukturen, in kleinere Strukturen, die man dann, die sich die eigenen Regeln geben und dass wir die rüstigen Rentner einbeziehen. Das ist der Hebel, den ich heute rausgehört habe. Aber wen wir auch noch hier sitzen haben, ist Mirin. Hi Mirin. Ja. Schön, dass du da bist und du wolltest auch noch was mitbringen.
Ja. Genau, ich bin Mirin aus Berlin und ich bringe zwei Beispiele zur essbaren Stadt. Und zwar von wahrscheinlich Beispiele, die du angesprochen hast, als essbare Stadt so ein Begriff wurde in Berlin. Und zwar einmal, also sind zwei Streuobstwiesen, einmal über den Velodrom an der Landsberger Allee, wer das kennt, und einmal auf dem Görlitzer Park. Genau, und sind zwei Streuobstwiesen, die sind vor 10 Jahren entstanden. Mit, die von den Görlitzer Park kenne ich, mit ganz viel Zivilengagement gestartet, innerhalb von Transition Town und so weiter. Und ich sehe, also die Wiese an der Landsberger Allee, die war super schön und die vertrocknet. Und ich vermute mal dahinter und auch die an der Görlitzer Park sieht nicht gut aus. Ich vermute einfach mal ein logistisches Problem dahinter. Also am Görlitzer Park war nicht klar, wer das gießt. Und an der Landsberger Allee habe ich gesehen, die Bäume sind einfach vertrocknet, hat die keiner einfach gegossen. Und ich vermute einfach mal, es ist mit ganz viel Engagement und ganz viel Wohlwollen gestartet, innerhalb von diesem, also im Rahmen von diesem Stichwort, essbare Stadt und so. Und dann wurde aber nur dieser Initialaufwand geplant und nicht die Pflege danach. Und genau, und da sehe ich ein ganz großer Hebel in Zusammenarbeit mit Verwaltung. Und ich freue mich immer, wenn ich so engagierte Verwaltung treffe, die Bock haben, so eben diesen Rollout zu machen, weil ich das Gefühl habe, da klopft man an vielen verschiedenen Türen und keiner hat die Kompetenz, das zu machen. Es gibt nicht die Konzepte, wie man damit umgeht. Und da gibt es noch nicht mal um Nutzungskonflikte, es geht auch nicht um Wohlwollen, vielleicht wollen sogar alle, aber wie organisiert man das? Und ich weiß zum Beispiel, für Zivilgesellschaft, für solche Projekte Geld zu bekommen, so für die Pflege, ist super schwierig einfach. Genau.
Okay. Ich möchte noch kurz transparent machen. Theoretisch sind wir gerade am Überziehen, wir würden das gerne bewusst machen. Und ich habe... Super. voll super, vielen Dank. Also wir sind nicht am Überziehen, wir sind voll im Programm. Trotzdem ist es so, dass wir uns so in den nächsten 10 Minuten Richtung Abschluss finden wollen. Und darauf möchte ich mental schon mal einstellen. Ich würde noch einen letzten Wechsel einladen hier vorne. Voll vielen Dank für die Sachen, die ihr mitgebracht habt. Es gibt noch eine Zuckung. Wir möchten diese Zuckung noch.
Okay, noch eine kleine Anmerkung mit den Fördermitteln und der Unterstützung. Also das Erweitern der Idee von Gemeinschaftsgärten etwa in den Politikbereich. Wir haben gute Erfahrungen mit der Partnerschaft für Demokratie gemacht. Die gibt es ja bundesweit und die gibt es eben auch bei uns in Nordsachsen. Und das ist schon spannend, wenn man sieht, wie man solche Themenfelder auch zusammenschneiden kann. Und also das war relativ einfach, dass wir dort für die Unterstützung insgesamt mit Jugendlichen, mit den Ukrainerinnen, die ganzen, wir haben den Hochbeete-Workshop als sozusagen Demokratiebildungsmaßnahme dort unterbringen können. Keine Frage, gemeinsam mit anderen was machen und so. Und vielleicht noch ein Punkt zu den Regeln. Es geht ja nicht darum, dass es keine Regeln gibt, sondern es geht darum, dass wir die Regeln selber machen, dass wir gemeinsam mit den anderen uns auf Regeln verständigen. Ohne Regeln geht der unter, keine Frage. Aber wir haben sie selber gemacht. Und das ist eben das, was auch so ein bisschen die Beziehung der Leute stärkt, die Selbstwirksamkeit fördert. Und aber es braucht jemanden, der das unterstützt und sonst verläuft es sich.
Cool, voll vielen Dank. Philipp, du wolltest... Bitte, nimm erstmal Platz. Du wolltest darauf reagieren, ne? Ich weiß nicht, ob es ein. Also, es gibt vielleicht kein offizielles später im Sinne von. Ja, wir haben noch so. Gerne kurz.
Also, dann das Pflegethema ist ein ganz großes. Dresden, ne? Berlin kann ich jetzt nicht sagen. Wir versuchen nur Sachen anzulegen, Streuobstwiesen oder was auch immer, was wir generell selber pflegen können, weil wir die Pflege nicht bürgerschaftlich abdelegieren wollen. Es ist eine öffentliche, staatliche Aufgabe und wenn Bürgerschaft es übernimmt oder uns unterstützt, fördern wir das, aber es ist kein Ersatz. Aber in den Zeiten des Klimawandels und in den Dürrejahren mit der Grundwasserdürre, die unsere grüne Infrastruktur ja ganz stark betroffen hat, ist Pflege natürlich auch deutlich teurer geworden. Und grüne Infrastruktur ist eben nichts, was so nebenbei zu haben ist, sondern was eben auch gepflegt und finanziert werden muss. Und da sind die meisten Kommunen unterfinanziert. Dresden auch, obwohl wir besser dastehen als andere. Und das ist ein Thema, das hinter unseren Themen steht und eingefordert werden muss.
Okay, vielen Dank. Claudia, dazu direkt?
Zum Pflegekonzept nicht.
Das wobei doch, es ist ein guter Aufhänger. Ich hatte ja gesagt, ich habe eigentlich noch eine Erfolgsgeschichte, weil das war ja ursprünglich mal die Frage.
Und da kam eigentlich auch irgendwo dazwischen.
Zu diesem, wie kriegt man Menschen motiviert und auch zum Pflegekonzept. Und zwar habe ich in den letzten anderthalb Jahren, in der ich auf der Stelle sitze oder die ausführe, festgestellt, wenn man E-Mails schreibt oder jemanden versucht anzurufen oder ne, über Verteiler Veranstaltungen bewirbt, erreicht man fast nichts. Aber wenn der Mensch vor einem steht und man ein Thema anspricht, passt auch zu, ne, AfDler sagen dann Migranten raus, aber ihr nicht, dann erreicht man was. Und zwar haben wir in dem Buga-Prozess eine Bürgerbeteiligung gehabt, wo wir das Leitthema essbare Stadt gut mit einbringen konnten. Und dann war das...
Kurzes Info für alle, das Dresden hat, also wird 2033 die Bundesgartenschau durchführen.
Genau. Und dann gab es diese Ergebnisse von dem Beteiligungsprozess und der diesen Prozess moderiert hat, hatte dann so Plakate erstellt und das Leitthema essbare Stadt tauchte nicht auf, was uns total gewundert hat, weil es war an jeder Pinnwand, es war an jeder Leinwand, es wurde mehr genannt als alles andere. Und dann haben wir ihn eben persönlich angesprochen und haben gesagt, das geht so nicht. Und er grinste uns an und sagte, ja, wir haben das schon gemerkt, dass sie da jetzt irgendwie ne, ihre Leute akquiriert haben. Und es hat ja jeder so seine Themen und grinste. Und dann haben wir gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Das Thema kommt auf die Plakate und das Thema kommt in den Buga-Prozess mit rein. Das wird einfach stattfinden. Und wir haben das tatsächlich hingekriegt, dass er im nächsten Prozess in der Moderation mit dem Thema essbare Stadt einstieg. Und genauso war das dann an zweiter Stelle, als ich von dem Menschen von der Stadtverwaltung, der jetzt für den nachfolgenden Prozess verantwortlich ist, schrieb, wir haben noch das Leitthema essbare Stadt, können wir uns nicht zusammensetzen? Wie ist das mit den ganzen Gremien? Können wir in den Fachbeirat mit rein? Wir wollen zuarbeiten, wir wollen mitarbeiten. Und er schickte mir eine E-Mail zurück, die war relativ lang und vor allem Paragraphen gefüllt. Und auch da merkte ich, es ist nicht so ein richtiges Rankommen. Und dann sprach ich aber mit einer Akteurin aus dem Netzwerk, die dann meinte, ach, das ist mein Kollege, mit dem sitze ich im Büro. Ich mach mal was. Und lud uns dann zusammen ein und ich habe ihm halt gesagt, was wir wollen, wer wir sind, was wir schon alles auf die Beine gestellt haben. Und er kam zum nächsten Workshop, Vision Buga, essbare Stadt, stellte das ganze Thema vor und hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben, einen A4-Zettel einzureichen, der in die Planungswettbewerbe für die Büros eingehen wird, damit das Leitthema gut aus zivilgesellschaftlicher Sicht vertreten ist. Also Menschen miteinander im Gegenüber.
Cool, voll vielen Dank für diese hoffnungsvolle Geschichte von Macht und Deutungshoheit, wenn man so will. Philipp kam noch und möchte uns was mitbringen. Und Toni hat auch noch super coole, viele Ideen. Ich weiß, Toni, stürzt euch auf Toni, der hat noch richtig viele Ideen nach einer Mittagspause. Philipp.
Genau, ich wollte eine ganz praktische, gute Nachricht mitbringen, nämlich, dass wir faktisch bis 12.40 Uhr Zeit haben, hier zu diskutieren, was schon von Gudrun kam, dass die Vorstellung der Workshops ein bisschen geringer ist, als wir ursprünglich 32. geplant haben. Genau, das war die praktische gute Neuigkeit. Und dann wollte ich gerne auf das Gehörte reagieren, auf verschiedene Aspekte, irgendwie nochmal den Bogen auch spannen, auf zwischen diesen Themen Motivation und auch den Anfang der Diskussion mit der Kraft der Vision. Ja, ich denke nämlich schon, dass wir einerseits bemerken, ganz viele Menschen interessieren sich nicht für das Thema, sind damit nicht aufgewachsen, haben da keine Berührungspunkte mehr mit und das Stichwort Entfremdung ist gefallen und das Gegenwort zur Entfremdung ist, mit Hartmut Rosa gesprochen, die Berührung. Und ich glaube nämlich, dass diese Vision, wenn wir sie hier in unserem Milieu diskutieren, doch eine Kraft entwickeln kann, weil sie dann doch irgendwie berührt und weil sie eine Gemeinschaft schafft. Und die Frage ist natürlich, wie können wir aus unserer Blase da auch ein bisschen heraustreten? Und ich glaube schon, dass dann einfach diese Orte wie die Gemeinschaftsgärten oder Vergleichbares da schon durch ihre Offenheit einfach diese Plattform bieten. Weil wenn man sich anschaut, wie erfolgreich gerade technische Visionen sind, sei es The Man on the Moon, ganz hochgegriffen im Regal, oder irgendwelche absurden Transplantationen von Schweineorganen in Menschen. Diese Visionen waren irgendwann auf dem Papier. Ich finde schon, dass das Visionen sind, weil das war sozusagen technisch nicht machbar und es hat aber sich jemand ausgedacht und dann auf einmal arbeiten wie die Ameisen, die Menschen daran, diese Vision umzusetzen. Und ich glaube, es braucht halt viel mehr sozial-ökologische, also dieses gegeneinander Ausspielen von na, des Gärtnern und das Reinholen von populistischen Ausreißern. Das gehört irgendwie zusammen, ne? Es ist eine sozial-ökologische Vision, die essbare Stadt. Und ich glaube, es lohnt sich trotzdem da weiter mitzuarbeiten und das, ja, das ist so mein Statement.
Okay, also Toni sagt, er hat was perfekt dazu passt und die Pressure ist on, Toni, aber ich glaube dir, dass du das hast.
Die letzten zwei Sätze hätte ich fast genauso gesagt, um anzufangen. Also ich wollte nochmal sagen, weil das gerade so in der Diskussion so ein bisschen rauskam, die essbare Stadt ist nicht nur einfach Johannisbeeren in einer Parkanlage. Das ist nicht die essbare Stadt. Die essbare Stadt ist viel, viel komplexer. Es geht um sozial-ökologische Transformation. Es geht um eine Transformation des Ernährungssystems. Natürlich ist das noch größer als nur die essbare Stadt. Und es geht um ein anderes Miteinander. Und es geht auch um alle Phasen quasi des Ernährungssystems. Also es geht ja nicht nur um Anbau, es geht auch um Verarbeitung, um Kompostieren und so weiter. Das ist alles die essbare Stadt. Und um wieder auf diese Broschüre zurückzukommen, die ich wirklich sehr empfehlen kann, sich mal durchzulesen, ist jetzt diese Woche haben wir sie erst, glaube ich, online gestellt. Da ist quasi die Unterüberschrift das gute Leben für alle. Und das fasst für mich auch total gut das Thema essbare Stadt, was ja eigentlich das Thema unserer Diskussion ist, auch total gut zusammen. Und das ist quasi auch die Vision, die ich damit verbinde.
Voll vielen Dank.
Ja, den Link.
Der Werbeblock hat genau. Voll eingeschlagen. Ich glaube, das ist vollkommen coole Werbung. Der letzte neue Aspekt, den wir für heute schaffen werden, das habe ich ein schlechtes Gewissen dir gegenüber. Aber erstmal habe ich ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, Kaya gegenüber. Hi. Vielen Dank für dein Durchhaltevermögen. Du hast dich mindestens dreimal gemeldet. Und ich freue mich, dass wir es noch schaffen. Und du bist aber, also ich muss dann hier, es ist hier wieder abgesperrt, fiktiv. Kaya, hi.
Danke, dass ich noch einen neuen Aspekt einbringen darf. Das tue ich tatsächlich. Ich docke aber an verschiedene Beiträge an, eigentlich an alle, die gesprochen haben heute.
Perfekt.
Ich fange mit einer kleinen Erfolgsmeldung an und zwar, also ich komme von Solgarten Berlin, wir betreuen mehrere Gärten in der Stadt, im Moment weniger, unter anderem einen Schulgarten, den wir in Berlin-Marienfelde aufbauen und gestern hatten wir am letzten Tag der Ferien noch morgens schnell eine Schulung mit den LehrerInnen dieser Grundschule. Und da hat eine Lehrerin erzählt, dass auf diesem relativ großen Schulgelände von einer Schule mit 1000 Grundschülern ein paar Kinder sich immer in einer Hecke verkriechen, so in der Pause. Und das sind alles Kinder aus den Willkommensklassen, so 5, 6, 7 Kinder vielleicht. Und dann sind sie dem nachgegangen, was sie da eigentlich tun. Und dann haben die festgestellt, dass die ganz leise die Mirabellen essen und die Brombeeren, die dort wachsen. Und dass damit aber die anderen Kinder gar nichts anfangen können. So, also das heißt, dieses Klüppchen hängt da in der Hecke und wäre eigentlich ein idealer Multiplikator oder auch wären tolle Vorbilder für die restlichen 1000 Kinder in dieser Schule. Und das würde ich einfach ganz gerne einbringen, dass man das vielleicht hochdenkt auch, also nicht nur die Kinder multiplizieren lässt, sondern vielleicht auch die Erwachsenen. Also unsere spezielle Zielgruppe, muss man dazu sagen, sind Menschen mit Fluchtgeschichte, nicht mehr nur, aber eben auch vorwiegend. Und von daher würde ich eigentlich gerne anregen, Menschen, die dazu was zu sagen haben, und das sind natürlich nicht alle, das ist wie bei uns. Also wir sind so eine Bubble und so gibt es auch bei Menschen in anderen Kulturen eben diese Gärtner-Bubble oder die Bubble, die was zu tun hat mit Gärtnern, Land, Bewirtschaften und so weiter und so fort. Aber ich fände es eigentlich toll, wenn wir die nicht erst einbeziehen und ich finde es toll, dass mit allen kommuniziert wird, ja. Aber erst wenn man sagt, ah, wir haben jetzt schon mal vorgedacht für euch und es gibt jetzt hier die essbaren Städte und da könnt ihr gerne mitmachen. Sondern wenn man anfängt, gerade jetzt, wenn neu gedacht wird und wenn man neue Konzepte entwickelt und so weiter, von Anfang an Menschen mit einbezieht aus anderen Kontexten. Und es müssen nicht nur die Menschen mit Fluchtgeschichte sein, sondern das können auch Menschen aus anderen Bubbles von mir aus sein, außerhalb unserer Community, die eben vielleicht von Anfang an schon mit an Bord geholt werden, um das Ganze mit auf ihren Schultern zu tragen und wieder in ihre Klüppchen hineinzuwirken. Also das fände ich vielleicht, also ich, trauen wir uns das? Ist jetzt so eine Frage. Von Anfang an eben zu sagen, wir stellen das Ganze breit auf und nicht sehr schmal, weil wir kommen ja immer wieder in die gleichen Kreise sozusagen und Kreisläufe. Und mir war es echt ein Anliegen, das nochmal zu sagen.
Voll vielen Dank. Es hat mich sehr glücklich gemacht, doch noch einzelne Klümpchen der Hoffnung schimmernd im traurigen Sumpf zu finden. ja, die Kerstin ist ganz wichtig. Kerstin, wo bist du denn? Sag was Wichtiges. und sag's kurz, es tut mir voll leid, aber ich will das Programm auch nicht sprengen. Hi Kerstin aus Berlin.
So jetzt. Nein, ich will nur, weil ich es raunen habe, hören, wo ist denn der Link, wo ist denn das Papier, tatsächlich nochmal ein bisschen an Toni anschließen und doch nochmal dazu sagen, dass dieses die Grundlage für dieses Papier schon auch die Idee war, nicht von der essbaren Stadt als etwas Schönes, ach, das wäre doch schön, als Vision zu reden, sondern als was absolut Notwendiges. Mhm. Und das war, mit all den Dimensionen, die Toni auch schon genannt hat, und das war tatsächlich auch in dieser kleinen Gruppe eine teilweise sehr heftige Diskussion, weil der Spannungsbogen von, dass wir eigentlich nicht mehr so süß reden können, weil es viel zu dringend ist, bis hin zu, ja, aber es muss schon auch irgendwie attraktiv sein. Also das wollte ich nur noch mal sagen, also diesen Notwendigkeitsaspekt und nicht nur Schönheit und Paradies sozusagen von der essbaren Stadt. Und auf die konkrete Frage, wo ist dieses Papier? Und das ist mit Sicherheit, haben schon viele Ernährungsräte und so, die haben da schon ganz viel produziert in diese Richtung. Am Dienstag wird die Online-Version dieses Papiers für alle zugänglich sein. Wir haben das jetzt im Berliner Kreis gerade ganz, ganz frisch erst rumgeschickt in einer Arbeitsversion, um so ein bisschen Feedback zu bekommen, schon aus der Community sozusagen. Und am Dienstag werdet ihr das alle lesen können. Und jetzt kommt ein ganz schlimmer Link. Ich überlege, ob wir das irgendwo nochmal hinschreiben.
Ja.
Alles. Ah, super, super gut. Also das werdet ihr dann da sehen. Und Toni, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also wenn ihr da Bock habt, am besten bis nächsten Freitag, den 6.9., einfach mal einen Fünfzeiler zu schreiben und zu sagen, geht voll in die richtige Richtung, ist total doof oder ihr habt was ganz Zentrales vergessen, also am besten das erste und das dritte,
und dann nett formuliert.
Genau, und das wäre aber total hilfreich für uns, weil der Schritt, den wir jetzt gehen wollen, ist eigentlich ein Schritt in eine Kampagne. Also wir starten damit jetzt erst. Und je mehr Rückendeckung wir haben von Menschen aus ganz verschiedenen Zusammenhängen, desto besser können wir natürlich auch gegenüber Politik und Verwaltung auch auftreten.
Gegenüber also, und mit, genau.
Gegenüber und mit, weil mit ist, das ist eben das schon noch das Besondere dabei, da orte ich jetzt Toni so ein bisschen, weil Toni ist zwar Verwaltung, aber er ist in dieser Gruppe als Aktivist beteiligt gewesen. Also tritt er nicht auf Verwaltung aus und es gibt noch zwei andere Personen, die auch aus einer, in dem Sinne, in dem Falle aus einer kommunalen, also einer bezirklichen Verwaltung kommen, die haben sich auch ehrenamtlich in ihrer Freizeit an diesem Papier beteiligt und müssen da nichts abstimmen mit ihrer Verwaltung. Oh, das war der springende Punkt. Sonst wäre das vermutlich erst in zwei Jahren. Irgendwann mal durch.
Alright. Genau. Ich möchte hier den Sack zumachen. Auf jeden Fall ist das eine Orga-Frage, Ulrike. Voll gut. Ulrike hat was mit dem Orga. Sag.
Hallo, ich bin Ulrike von Coloradio. Coloradio ist hier das freie Radio. Wir machen hier heute einen Sondersendetag und es hat sich ja gezeigt, es gibt Gesprächsbedarf, es gibt Diskussionsbedarf. Ich möchte hier alle herzlich einladen. Wir haben hinten in den Gemeinschaftsgärten beim Kompost ein mobiles Sendestudio aufgebaut und wir haben hier solche wirklich niederschwelligen Aufnahmegeräte. Vielleicht hat ja die eine oder der andere hier auch Lust, selber mal interessante Gespräche aufzuzeichnen. Also ich kann wirklich sagen, also wer Zucchini von Möhren unterscheiden kann, der kann auch wirklich hier kleine Diskussionsrunden aufzeichnen. Das ist wirklich, kommt so vorbei, sprechen Sie mich an. Ich gehe auch noch rum, sind auch noch andere Menschen, die hier rumgehen und Stimmen von heute einfangen. Eine tolle Veranstaltung, danke.
Voll gut, Ulrike, danke. Das spricht mir aus der Seele, weil ich weiß, dass ihr euch immer noch gemeldet habt und dass ihr immer noch Bock und Ideen habt. Willst du das Schlusswort sagen? Wir müssen leider. Ich möchte Folgendes anregen. Die Ulrike, bei der treffen sich alle, die in der Mittagspause noch weiter diskutieren wollen. Das ist auf jeden Fall, bist du das. Auf jeden Fall bist du das da hinten und ich weiß, du hast dich ultra lang gemeldet und es tut mir leid, ich kann nicht das Programm sprengen. Super. Das ist noch ein Werbeblock. Weiter diskutieren im Gewächshaus, folgt dieser Person. Das Ganze auch streamen und in die Welt bringen und eure Stimme hören lassen, folgt dieser Person. Inhaltlich, was mir aufgefallen ist, gleich. Ich glaube, ihr habt Bock. Wir können lernen, die Vielfalt von Fördermittelgeldern zu nutzen, auch im Sinne von zum Beispiel Demokratieförderung, aber auch andere. Wir können lernen, die Leute in der Verwaltung, wenn wir schon in Seiten denken, und vielleicht denken viele von uns in Seiten, die zu finden, die im Grunde ihres Herzens, so gut sie können, im Rahmen der Strukturen, die sie gut kennen, mit uns gemeinsam dran arbeiten. Wir können die rüstigen RentnerInnen und die neugierigen Kinder nutzen als unsere Change Messenger oder Change Personen. Und das Wichtigste ist auch, dass wir sind alle hier, wir sind engagiert. Ich habe das Gefühl, ihr habt wahnsinnig Bock und gleichzeitig denkt ihr auch immer so, ja, aber was kommt denn dabei rum? Oder wie können wir das denn machen? Und das ist dieses, was Stabilität, was Mirin eingebracht hat. Wie können wir uns stabil organisieren, langfristig organisieren, sodass wir Bock haben, sodass es uns gut geht? Und das ist der perfekte Überleitung zum nächsten Block, nämlich wir müssen wieder Selfcare betreiben. Unsere Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich auch am Ende und damit voll vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und so, es gibt noch Aufmerksamkeit für die Gudrun. Vielen Dank euch und einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Tag auch morgen. Und vielen Dank an alle, die wir heute akquirieren konnten.
Ja, und danke Marie-Lisa. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ihr habt gehört, wir machen jetzt nicht die volle Programmvorstellung, sondern nur die erste Runde. Der Sebastian wollte eigentlich jetzt die Workshop-Orte vorstellen. Der ist jetzt gerade nicht da, das macht dann der Philipp. Das machen wir tatsächlich nur einmal, damit ihr wisst, wo die sind und wie viele Leute da reinpassen. Damit wollten wir anfangen.
Ihr habt ja alle so einen Handzettel bekommen. Habt euch schön ordentlich angemeldet. Und da sind die auch nochmal eingezeichnet auf der kleinen Orientierungskarte.
Wenn genau. Ich vorne liegen
Vorne liegen noch welche. Es gibt insgesamt 5 unterschiedliche Standorte und einen mobilen, weil wir haben ja auch Praxisbeiträge. So das beliebte Baum, das beliebte Baumschnittseminar von Volker zum Beispiel. Baumschnittseminar, ich nenne es mit Absicht so. Genau, das, also die praktischen Dinge sind dann häufig im Naschgarten, da wo halt auch die Pflanzen sind, um die es dann geht. Oder wenn es um Kompost geht, dann bei den Komposthaufen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Im Zweifel sonst immer in Richtung Terrasse laufen, da gibt es immer eine Antwort auf eure Fragen. Genau, ansonsten die Standorte, 3 sind im Gemeinschaftsgarten. Da haben wir einmal die Sommerküche. Das ist sozusagen von hier aus gesehen auf der rechten Seite im vorderen Bereich. Da ist so ein bunter, mit bunter Plane überspannter Folientunnel. Darunter versteckt sich die Sommerküche. Genau, was ich jetzt nicht parat habe, sind die genauen Zahlen. Aber zwischen 10 und 15 Personen, dadurch, dass wir eh weniger Leute sind als geplant durch die vielen Krankheitsabsagen, wird sich das schon fügen, denke ich.
Gleich. Er stellt nur die Orte erstmal vor.
Genau, die Sommerküche. Der zweite Ort ist dieses Gartenwohnzimmer. Das ist sozusagen der zweite Container auf der Fläche, auch im Gemeinschaftsgartenwurzelwerk. Man sieht es, wenn man in den Gemeinschaftsgarten läuft, da ist ein zweiter Container direkt davor auf der Terrasse, wo die Planen auch gespannt sind, ist das Gartenwohnzimmer. Dann gibt es den Steinkreis. Da ist sonst immer die Feuerstelle der Gartengemeinschaft. Da haben wir einen großen weißen Pavillon aufgebaut. Auch leicht zu entdecken. Gut, dann bin ich eigentlich schon soweit durch. Auf dem anderen Teil des Geländes gibt es noch die Scheune. Da seid ihr schon alle dran vorbeigelaufen. Das ist links neben den Toiletten. Und das ist der einzige Workshop-Standort, wo wir Technik aufgebaut haben. Das heißt, die Leute, die gerne PowerPoint oder Fotos oder was auch immer zeigen möchten, haben dort einen Laptop zur Verfügung und einen großen Monitor, an dem das dann gezeigt werden kann. Ist auch ein bisschen abgedunkelt dort, da sollte das gut funktionieren. Und natürlich wollen wir weiter dieses schöne Gewächshausschiff hier bespielen und benutzen. Das ist sozusagen dann das 5. Setting, was wir euch bieten. Soweit. Soll ich auch? Nee, du machst jetzt die inhaltlichen Punkte und dann gibt es nochmal gleich eine Frage.
Ein Sonderstandort. Ich habe mich einfach draußen an die Scheiben geklebt. Also da steht Beach Flag und Roll-Up. Ist schon aufgebaut. Thorsten hat schon aufgebaut.
Thorsten hat aufgebaut und ist jetzt auch gleich im ersten Block dran.
Nein, im zweiten.
Ach, dann kommt da ja nach der Mittagspause eh nochmal eine Ansage. Okay. Na, wir haben das jetzt überlegt, dass wir erstmal jetzt nur den ersten Block thematisieren und dann nach dem ersten Block, bevor es wieder losgeht, nach der Kaffeepause, sagen wir dann nochmal, was im zweiten Block wo, wie stattfindet. Genau. Ich würde dann danach noch was zum Mittagessen sagen, weil das ist ja der nächste wohl sehr beliebte Programmpunkt. Ja.
Ich halte mich auch ganz kurz. Ich bitte denn die WorkshopleiterInnen ganz kurz mal aufzustehen, damit man sieht, wer die Personen sind, die gleich diese ganzen tollen Workshop machen werden. Das erste ist der Norbert. Ihr habt ihn schon gerade erlebt und er wurde auch erwähnt. Hacking Politics Norbert. Ihr habt ihn vielleicht tatsächlich auch schon in den Webinaren erlebt. Wir haben 2 miteinander veranstaltet und er ist da nach wie vor sehr aktiv zu. Es geht darum, dass man sich, wie Christa vorhin auch schon gesagt hat, in das politische System reinhacken kann, hacken kann, um es zu entschlüsseln, für die eigenen Bedürfnisse aufbrechen kann. Wie funktioniert eigentlich Politik und Kommunalverwaltungen? Wie kann man das für sich nutzen? Wie kann man es überhaupt erstmal verstehen, wer wie aktiv ist in so einem politischen System? Das wird Norbert euch in einem Input erklären und danach könnt ihr zusammen mit ihm ausprobieren, wie man Stadtratsanträge schreibt und welche Möglichkeiten es gibt, diese dann einzubringen. Norbert ist in der Scheune, da wo die Technik ist. Florian und Felix, diese beiden, stellen nachher vor, von welchen Instituten sie kommen, sind von dem City Science Projekt U-Cycle da. Ihr habt vielleicht alle auch schon mal eine E-Mail dazu bekommen. Es geht darum, wie Urin zum Düngen genutzt werden kann. Das ist recycelter Urin und sie werden die Ergebnisse, die bisher da sind aus dem Forschungsprojekt, mit euch teilen und mit euch die ganzen Fragen dazu auch diskutieren, die es so gibt.
Also welche Risiken gibt es da eigentlich? Kann man das machen? Und welche Verfahren gibt es aber auch, um es wirklich auch sicher durchführen zu können? Ist es eine sichere Sache und kann man es wirklich im eigenen Garten umsetzen? Das ist im Steinkreis, also im Gemeinschaftsgarten. Und das ist einer, ihr habt es vielleicht gesehen, einer von den Workshops, die 45 Minuten dauern. Direkt im Anschluss danach kommen Nadine und Sven Carsten. Sind die beiden jetzt auch schon da? Nadine? Genau, Sven Carsten war gestern da, den sehe ich jetzt nicht. Der kommt wahrscheinlich dann erst. Die beiden kommen von der Deutschen Schreberjugend. Da möchte ich, und es geht um Carbonara, um Pflanzenkohleherstellung. Im Contiki. Ihr habt zwei Contikis dabei, richtig? Jetzt ist der Sebastian nicht da, der mir sagen wollte, aber vielleicht weiß der Philipp, ob Feuer machen heute okay ist. Ihr wolltet das aktuell entscheiden, wegen Trockenheit. Okay, wir gehen mal davon aus, dass es okay ist, aber es stehen ja auch Löschmöglichkeiten dann zur Verfügung. Mir ist wichtig zu sagen, dass wir alle es der Deutschen Schreberjugend zu verdanken haben, dass Pflanzenkohleherstellung im privaten Kontext nicht mehr vom Umweltbundesamt nicht empfohlen wird, sondern sie haben da Stellungnahmen zugeschrieben, die akzeptiert wurden, sodass es in bestimmten Voraussetzungen, wenn man die erfüllt, jetzt auch vom Uber empfohlen wird, Pflanzenkohle auch im privaten Bereich herzustellen. Die Deutsche Schreberjugend hat da echt was durchgesetzt und ihr könnt nachher lernen, wie man das eigentlich macht, welche Möglichkeiten, Chancen und Risiken es da gibt und sie werden es euch auch vorführen in zwei Contikis, die sie mitgebracht haben. Das ist direkt im Anschluss an U-Cycle, auch im Steinkreis, auch das 45 Minuten. Dann haben wir Maike und Lia vom Himmelbeet. Himmelbeet hat Toni vorhin schon erwähnt, ein Gemeinschaftsgarten in Berlin, die auch Teil von dem Forschungsverbund Projekt Gartenleistungen sind. Im Rahmen von Gartenleistungen geht es unter anderem darum auch, wie eigentlich Flächen gesichert werden können. Das Himmelbeet hat eine lange Geschichte dazu, dass ihre Fläche nicht sicher war und es hat wirklich jahrelang gedauert, bis sie jetzt an dem neuen Standort angekommen sind, wo sie jetzt sind. Sie mussten also umziehen, es hat sich sehr hingezogen, es war nie irgendwer wirklich ansprechbar. Es geht in dem Workshop darum, als Weltcafé macht ihr das, Erfahrungen auszutauschen und auch wissen, wie Flächen eigentlich gesichert werden können. Genau. Und das ist hier im Gewächshaus. Dann haben wir Stefan, den ihr vorhin schon kurz gesehen habt, mit dem Bewegungsangebot vom Kiezgarten, vom Feld Food Forest Garten, vom Galtgarten Britz und von Peace of Land auch noch. Genau. Also sehr aktiv in ganz vielen Gemeinschaftsgärten in Berlin. Und Stefan wird den Workshop gemeinsam in Gruppen tragfähige Entscheidungen treffen, also systemisches Konsensieren. Wie geht das eigentlich in einem Gartenkontext? Was gibt es da auch für Grenzen von dieser Methode? Was kann man tatsächlich miteinander da auch anders umsetzen, anders miteinander auch Entscheidungen treffen? Und ich glaube, in vielen Gärten wird das tatsächlich inzwischen auch genutzt, das systemische Konsensieren. Stefan ist in der Sommerküche. Er zeigt, wo es ist. Wir haben auch diese großen Pläne. Dann haben wir den Volker, den ihr gesehen habt. Der ist jetzt, glaube ich, hier nicht im Raum. Der hat ein grünes T-Shirt an und diesen Strohhut, der auch die eine Führung gemacht hat zu der Pflanzenvielfalt hier. Volker macht den Workshop Umgang mit Hitze und Trockenheit im Gemeinschaftsgarten. Der Treffpunkt ist vor dem Naschgarten. Volker kennt ihr entweder von hier, von heute, von gestern oder auch von unseren Webinaren. Volker war schon mehrfach Referent, einmal für Obstbaumschnitt in Gemeinschaftsgärten, aber auch Bewässerung und er hat auch eine gärtnerische Sprechstunde online mal für uns durchgeführt. Das findet ihr alles auf urbane-garten.de und auch auf unserem YouTube-Kanal von der Anstiftung. Und in dem Workshop heute, Moment, wird er euch erstmal einen Input geben, auf was man achten muss rund um Trockenheit und Klima und dann geht es auf die Fläche und ihr guckt es euch hier an, wie in der alten Gärtnerei und im Gemeinschaftsgarten auch da Ansätze gemacht werden, um das umzusetzen. Der letzte Workshop für dieser Runde ist von Keja und von Thomas. Keja habt ihr gerade kennengelernt hier vorne. Thomas winkt gerade dort von Soul Garden Berlin. Kaya hat es kurz erwähnt, die viele Gemeinschaftsgärten in Berlin aufgebaut und begleitet haben. Und da eben sehr, sehr viel Erfahrung kam. Auch Kaya war schon mehrfach Referentin von Workshops, Praxis, also Präsenzworkshops und aber auch Online-Workshops, die wir gemacht haben. Und es geht um die Potenziale von Gemeinschaftsgärten, aber auch von Kleingärten, um Ankunftsorte zu sein für geflüchtete Menschen, wie Nachbarschaft bunter gemacht werden kann. Dieser Workshop ist im Wohnzimmer. Das war es erstmal für die erste Runde. Die zweite Runde kündigen wir, wie Philipp gesagt hat, dann kurz bevor es losgeht an. Und das machen wir wieder vorne und dann gongen wir auch wieder.